sind. Okay. Gibt es davor noch irgendwie Reste vom letzten Mal oder noch Fragen, die vorher gestellt werden möchten?
Ich hätte eine Frage.
Ja, dann tu das doch.
Ist ein bisschen aus dem Zusammenhang, weil wir nächste Woche die Mutter von Lida zu Grabe tragen. Warum sollte man beerdigt werden, nur eine Stunde entfernt vom Ort des Ablebens?
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Allerdings gibt es tatsächlich dazu auch einen Absatz, also der Absatz, den du ja meinst, der kommt ja aus dem Kitabach, das tatsächlich, und ich glaube, vielleicht passt es dann, wenn wir darüber sprechen, ausführlicher, wenn wir auch zu dem Absatz kommen, um ihn zu lesen, oder? Was meint ihr?
Okay, ja.
Ja, wenn das in Ordnung ist.
Ja. Danke.
Sehr gerne.
Okay. Ja, dann will ich uns nicht länger auf die Folter spannen. Okay, Shalom.
Ja, nochmals Allah, geschätzte Freunde, Brüder und Schwestern im Geiste. Ich wünsche euch weiterhin eine gesegnete Restmannzeit und hoffe, dass wir die notwendige Kraft aus diesen gesegneten Tagen ziehen mögen für ein noch hingebungsvolleres Leben des Dienstes an der Sache. Und wir sind Freunde natürlich auch bestimmt wahrgenommen, dass ja auch die Restmann-Botschaft gekommen ist, die mit Sicherheit auch nochmal uns alle anspornen wird, das zu tun, was wir zu tun bestimmt sind. Geschätzte Freunde, heute also dann die vielleicht kurze Ausführung zu dem, woran wir eine Manifestation Gottes oder auch speziell Baha'u'llah als Offenbarer Gottes erkennen können, in dem Anspruch, dass er ein Offenbarer Gottes ist. Wir werden vielleicht versuchen, so ein bisschen so kompakt wie möglich darüber zu sprechen, in der Hoffnung, dass das dann sozusagen so ein Volumen annimmt, dass wir das auch in Gesprächen wiedergeben können. Wobei ich versuche natürlich auch ein bisschen auszuholen, und die Freunde müssen natürlich dann selber auch überlegt, das angepasst an den jeweiligen Adressaten dann natürlich ausdrücken und formulieren. Und letzten Endes wissen wir, das muss ich ja gar nicht vorwegnehmen, die Freunde sind da bewandert, wissen, dass es natürlich auch keine feste Formel für die Lehrarbeit gibt, weil das natürlich immer so ist, dass wir die Konzepte aus der Baha'i-Lehrarbeit anpassen müssen an den Hörer und an die jeweiligen Umstände. Das ist uns ja bewusst. Hier geht es nur mal um Konzepte, die hilfreich sein können, um das Prinzip, dass eine Manifestation ist, dass wir das etwas besser vielleicht nachvollziehen können. Mit dem Verstand, weil das ist sehr wichtig, das ist ja der Appell von seiner Heiligkeit Baha'u'llah im Kitab Iran, wo es ja letzten Endes ja auch um die Legitimierung für den Anspruch auf Gottes Offenbarung geht. Eigentlich ist der ganze Kitab Iran ja ein Appell daran zu verstehen, dass der Glaube oder die persönliche Glaubensüberzeugung eines Menschen in der Arena der Vernunft bestehen muss. In der Arena der Vernunft muss der Glaube bestehen, und sonst ist das halt nichts außer nur Spekulation und oder Empfindung. Und in diesem Sinne ist auch der Übergang zum Beispiel vom Tal der Liebe zu lesen zum Tal des Wissens in den sieben Tälern. In den sieben Tälern beschreibt ja Baha'u'llah da eigentlich sehr klar, dass das, was wir so gefunden haben, wo wir so eine persönliche emotionale Bande zu haben, sobald das zu einem Zustand wird, in dem wir in der Lage sind, anderen auch einen Zugang zu dem zu schaffen, was uns überzeugt hat, und das setzt ja voraus, dass wir verstanden haben, warum das für uns wahr ist und da nicht nur emotional dranhängen, da reicht es ja nicht zu sagen, ich habe einen Traum gehabt, weil diesen Traum, den ich hatte, den haben ja andere Milliarden Menschen ja nicht gehabt und so. Da macht es die Religion zu einer subjektiven Geschichte, aber der Anspruch auf Wahrheit ist ein objektiver. Und daher müssen wir in der Lage sein, es so zu formulieren, dass andere einen Zugang zu unserem Verständnis finden. Und das ist das, was Baha'u'llah Gewissheit nennt im Buch der Gewissheit, der Übergang von Glaube zu Gewissheit. Und in den sieben Tälern, wo das in den Worten der Mystiker beschrieben wird, ist es einfach der Übergang vom Tal der Liebe zum Wadir Erfan, also zum Tal der Erkenntnis, wobei Erfan ja mehr als das bedeutet. Es ist so ein bewusstes Verstehen hinter einem Zustand der Liebe. Liebe zu dem, was für uns dann sozusagen der Gegenstand der Wahrheit ist. Und in dem Zusammenhang, geschätzte Freunde, müssen wir zunächst einmal uns ins Bewusstsein rufen, wie Baha'u'llah selber in seinen apologetischen Werken, es gibt eine ganze Sektion nur von apologetischen Schriften Baha'u'llahs, Werke, nimm mal so stilistisch im Original, das sind Alvoy Estetlali, also Werke, in denen Baha'u'llah argumentativ vorgeht, um den Anspruch auf Wahrheit zu begründen. Es gibt auch Werke, die sind mystisch, es gibt Werke, da geht es um den Aufbau der neuen Weltordnung und die Prinzipien sprechen für sich. Aber hier geht es also tatsächlich in diesen apologetischen Werken um vernunftbasierte Argumente für den Anspruch eines Gottesoffenbarers. Und da ist Buch der Gewissheit natürlich das bekannteste, sonst Geheimnis göttlich, Edelsteine göttlicher Geheimnisse oder zum Beispiel das Kitab-e-Badi und einige andere Werke, in denen Baha'u'llah auf diese Art und Weise Argumente formuliert. Was, und jetzt, um das jetzt also zunächst einmal wirklich in der vereinfachten Fassung für uns greifbar zu machen, Baha'u'llah sagt ja sehr deutlich im Buch der Gewissheit, dass es nur zwei Gründe gibt für den Anspruch eines Offenbarers. Einmal seine eigene Person und einmal die Worte, die er offenbart. Also das sind die zwei entscheidenden Aspekte, um die Wahrheit eines Offenbarers zu begründen. Was Baha'u'llah damit meint, wollen wir jetzt in der Folge vielleicht argumentativ ein bisschen für uns mehr ausklappen. Wobei jeder, wie gesagt, da natürlich seine eigene Art und Weise, wie er das darstellen würde, auch noch hinzufügen muss bei dem jeweiligen Gespräch. Aber in etwa, was ist damit gemeint, wenn wir sagen, die Person des Offenbarers und seine Worte sind der größte Beweis für die Wahrheit des Offenbarers? Was heißt das? Hingegen zum Beispiel lassen sich durch die Gesetze einer Religion, die Gesetze einer Ideologie, lassen nicht die Wahrheit der Ideologie erhärten. Wir können nicht durch Dinge, die sowohl also offensichtlich fortschrittlich scheinen für die Menschen, als auch die Dinge, die sie vielleicht nicht unmittelbar nachvollziehen, können wir weder den Anspruch Baha'u'llahs verifizieren noch falsifizieren. Denn wenn der Anspruch von ihm wahr sein sollte, dann sind die Gesetze durch seinen Anspruch legitimiert, nicht umgekehrt. Ja? Und das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen ausgeführt. Und das ist da, wo Baha'u'llah auch in Botschaften aus Akka gibt es in dem Tablett. Escherat ist da ganz viel dazu, dass er erklärt, wenn eine Manifestation etwas, was bisher verboten war, erlauben sollte und das, was erlaubt war, verbieten sollte, dann bleibt ja den Menschen keine Möglichkeit zum Rechten, weil wenn der Offenbarer, das ist, was er behauptet zu sein, was behauptet er zu sein, lassen wir diese theologischen Begriffe Manifestation weg oder Prophet, er behauptet, einen Zugang zur objektiven Wahrheit zu haben, einer Wahrheit, die objektiv ist, weil sie frei von Raum und Zeit ist. Und also Wissen zu haben, dass diese Umstände und Bedingungen transzendiert, wenn er diesen Zugang hat, dann ist alles, was er sagt, wahr, auch wenn ich es jetzt momentan nicht verstehen kann. Aber da muss ich nicht jedes Gesetz von ihm durchgehen, um zu erfahren, ob er wahr ist. Das ist in sich der kürzeste Weg, um zu erkennen, ob diese Ideologie überhaupt zum Mittelpunkt meines Lebens werden sollte oder nicht. Hingegen, das müssen wir auch noch jetzt alles sagen, vorwegnehmen, bevor wir zum Thema selbst kommen, hingegen, nur nochmal der Gedanke, häufig ist das ja so, dass wir mit Menschen noch sprechen, besonders in der heutigen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der alles sehr, sehr viel auf die eigene Person zugeschnitten ist, so diese ganzen Marketinggeschichten und so weiter in der heutigen Welt legen ja auch dafür Zeugnis ab, mit YouTube, iTunes, iPhone, diese ganzen Geschichten, die Instagram-Plattform, die so populär ist, vorher war es Facebook und so, dass das Individuum sich in Szene setzen kann, ist ein Aspekt dieses Zeitgeistes. Hat viele gute Aspekte, manche schwierige moralisch oder in dem Verständnis von dem, was Moralbewusstsein ist. Weil wir sehen das so nunmehr, dass eigentlich in dieser postmodernen Gesellschaft der Einzelne sich zu verwirklichen habe, und das ist an sich ein gutes Ziel, aber die Art und Weise, wie sich das ausdrückt in der Gesellschaft, sind halt frei von diesen moralischen Werten. Und das bedeutet dann zum Beispiel unter anderem, dass eine Ideologie nur dann wahr ist, wenn sie meinen persönlichen Vorstellungen von einem Lebenswandel dient. Also alles in diesem Leben muss sozusagen sich um meine Person drehen und alles ist in dem Leben nur noch ein Gut, das ich hinzufüge in ein Konglomerat von Gütern, wodurch ich bemüht bin, eine eigene Identität zu inszenieren, zu entwerfen, zu erfinden. Und das Thema Identitätsbildung generell im Baha'i-Glauben ist sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben heutzutage in der Gesellschaft mehr damit zu tun als je. Es wird auch sehr, sehr, sehr viel wichtiger sein, sich damit auseinanderzusetzen, überhaupt mit dieser ganzen Geschichte, was Abdu'l-Bahá meint, wenn er sagt, der Mensch ist als erstes ein geistiges Wesen und das zum Kapital des Bewusstseins oder der Identitätsbildung macht. All das ist natürlich im Diskurs der heutigen Gesellschaft wichtig. Aber hier an dieser Stelle nur nochmal, ein Fallstrick beim Gespräch mit Menschen ist, die falschen Fragen stellen, vielleicht auch unterbewusst einfach die falschen Fragen stellen, ist, weil die eigene Person das Zentrum dessen ist, was die Wahrheit ist und alles andere, was einen Wahrheitsanspruch hat, nur dann wahr sein kann, wenn es den Bedürfnissen meiner persönlichen Lebensführung dient. Wenn sie nicht in Übereinstimmung mit dem stehen, wie ich das Leben von mir entworfen habe, ist es automatisch falsch. Und das gilt es natürlich dann argumentativ zu entkräften, indem wir nochmal ins Bewusstsein uns rufen, dass die Wahrheit, unter anderem der Anspruch Baha'u'llahs, ein objektiver Anspruch ist, ein objektives Prinzip. Und nun müssen wir schauen, war dieser Anspruch in sich richtig? Wenn ja, dann muss ich meinen Lebenswandel bemüht sein, unter viel großer Anstrengung womöglich, dem anzupassen, anstatt sozusagen die Wahrheit der Sache an meinen eigenen Wertevorstellungen zu messen. So, wenn wir das, now that we said all of this, jetzt kommen wir zu der Geschichte selbst. Baha'u'llah sagt ganz klar, die Manifestation ihrer eigene Person und ihre Worte sind der größte Beweis. Und wenn wir das darlegen wollen, dann natürlich bietet sich das am besten an, das an der Person Baha'u'llah selbst exemplarisch zum Ausdruck zu bringen im Gespräch, weil wir tatsächlich nicht mehr so eine gute, allgemeine universale Quellenlage haben zu Noah, zu Abraham und dergleichen. Natürlich bietet sich das dann an, das auf Baha'u'llah zu projizieren, weil, jetzt kommt das Interessante, weil das muss ich jetzt auch vorwegnehmen, da könnte jemand, der aus dem persischen Sprachraum kommt, könnte vielleicht behaupten, weil da ist es so, dass Religion so viel Zwang ist, dass man von dem Islam nichts mehr hören will. Häufig hört man, die Bahai-Sache ist wahr, aber nur weil ihr den Islam als wahr empfindet, haben wir auch mit der Bahai-Sache so ein bisschen Bedenken und so weiter. Ja? Hört man auch häufig, auch wieder ein Thema für sich. Aber das Interessante ist, da kann man nämlich in dem Gespräch das veranschaulichen. Erfahrung zeigt, das ist ein toller Ansatz. Dass wir auch da wieder schauen. Vergiss mal die Geschichte um Mohammed und die Lebensumstände damals, die sich von heute unterscheiden und wo du und ich verschiedene Ansätze hätten, vielleicht um das zu beurteilen. Lass uns schauen, ob Baha'u'llah, der als jüngste Manifestation behauptet hat, von Gott zu sein, ob das wahr ist. Weil, warum? Das nehme ich jetzt vorweg. Weil wenn das dann wahr ist und er sagt dann, dass Mohammed auch von Gott war, dann stimmt auch das. Das heißt, mit Baha'u'llahs Anspruch, wenn er erwiesen ist, ist alles, was Baha'u'llah zu sagen hat in seinen Schriften, erwiesen. Wenn wir auch zum Beispiel Leben nach dem Tod nicht verstehen, dann müssen wir schauen, war Baha'u'llah, hat er, lassen wir diese Terminologie Manifestation weg, ganz allgemein, hat er Zugang zu einem objektiven Wissen? Wenn ja, und wenn er dann sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod, dann gibt es das. Wenn er sagt, es gibt einen Schöpfer, den wir als Gott bezeichnen, dann gibt es das. Und das ist der Punkt, worauf wir jetzt eigentlich bei dieser Ausführung hinaus wollen. Also jetzt, geschätzte Freunde, hoffe ich, dass wir dem doch sehr simplen Argumentationsfluss folgen können. Es wird die Herausforderung sein, das uns zu eigen zu machen, dass wir das selber nahtlos natürlich sagen können. Aber die Argumentation ist sehr logisch, stringent und basiert tatsächlich aus den Ausführungen von Baha'u'llah selbst, unter anderem das, was er über den Bab ausführt im Kitab Iran. Also, Baha'u'llah selbst, wie wir wissen, da haben wir sehr gute Quellenlage, war als Sohn eines Ministers dazu bestimmt, eigentlich ein einfaches, wohlhabendes Leben zu führen. Wir wissen, das muss man nicht alles aufziehen, wenn man will, kann man. Er besaß mehrere Ortschaften im Iran, unter anderem Takur gehörte ihm und andere Gutsanlagen sozusagen im Mazandaran. Und seine Familie war steuerfrei, weil sein Vater Minister gewesen ist. Er hätte selber Minister werden können und damit ein sehr einfaches Leben führen können. Aber weil er behauptete, dass seine Worte, dass seine Lehre, dass das, was er für die Menschheit will, dass das von Gott ist, hat er 40 Jahre Leid, Entbehrung, Kerkerhaft und dergleichen auf sich nehmen müssen. Sodass wir zu dem ganz einfachen Schluss kommen müssen, dass entweder, also man kann es, wie gesagt, auch viel ausführlicher machen, aber jetzt, um das nur kurz zu fassen, in diesem ersten Moment, wir kommen zu dem Schluss, entweder war, also hätte ja Baha'u'llah ja behauptet, das ist auch ganz wichtig, hätte er behauptet, dass diese Worte von ihm sind, von ihm selbst, nicht von Gott, dann hätte man ihn vielleicht, wie viele andere Zeitgenossen in Europas, in den Fakultäten gepriesen, wie zum Beispiel viele andere Denker jener Zeit, die auch so große Geistesleuchten ihrer Zeit gewesen sind. Aber nur mal der Punkt ist hier ganz wichtig, das zu betonen, weil er gesagt hat, es ist nicht von ihm, sondern von einer höheren Quelle, musste er damit so viel Leid auf sich nehmen. Sonst wäre er ein Reformator gewesen, der den Orient oder Iran positiv, konstruktiv verändert hätte und als solcher in die Geschichte eingegangen. Weil er aber sagt, es ist von Gott, diese ganzen Leid. Sodass wir also zu dem folgenden Schluss kommen. Entweder, Gott bewahre Baha'u'llah und alle anderen Offenbarer dann auch, waren verrückt, weil sie von etwas, wovon sie wussten, dass es falsch ist, bereit waren, persönliche Vorteile aufzugeben und Nachteile, wie wir sie uns gar nicht ermessen können, gar nicht vorstellen können, auf sich zu laden, ja? Und, oder aber, und das ist die zweite Option, eine dritte gibt es nicht, oder aber er war in seinem Anspruch wahr. Also er hat wirklich die Wahrheit gesprochen. Nur diese beiden Optionen bleiben es. Nochmal, bis hierhin dieses Argument nachzuvollziehen. Muss man eigentlich jetzt nicht nochmal wiederholen, die Freunde sind da schon, wir sehen schon, worauf ich hinaus will, aber ich sag's nochmal, damit wir das alles nochmal verinnerlichen. Also, wir schildern, und deswegen auch von Universal aus immer wieder dieser Appell, zu lernen, über die Person Baha'u'llahs zu sprechen. Das ist in den letzten Botschaften, in den letzten 7 Jahren bis jetzt immer wieder betont worden. Ruhi 4 so stark gemacht worden. Warum? Es geht nicht um einzelne Episoden. Es geht darum, dass Emad und Shahnam ein Fassungsvermögen dafür haben, Baha'u'llah als eine Gestalt, die Geschichte trotz Leiden verändert hat, zu präsentieren, konzeptuell. Und zwar konzeptuell unter anderem, indem wir sagen, er hat ein einfaches Leben führen können als Sohn eines Ministers aus der adligen Schicht im Iran. Weil er beansprucht hat, es ist nicht von ihm, sondern von Gott, hat er 40 Jahre Gefangenschaft, Verbannung, Entbehrung auf sich genommen. Nicht nur er, sondern seine Familie ebenfalls. Und tausende seiner Anhänger sind für seinen Anspruch hingerichtet worden. So, wir kommen jetzt zu dem Punkt, Baha'u'llah hätte ja, wie gesagt, sagen können, es ist von ihm. Und er wäre bis nach Europa hingepriesen worden als ein Reformator seiner Zeit. Als jemand, der einfach verstanden hat, was die Nöte der Zeit sind. Und irgendwie auch dementsprechend das so durch soziale Prinzipien gefasst hat, wie es auch vorteilhaft für die Menschheit wäre. Und vor allem, hätte man es dann nicht angenommen, dann hätte wie jeder andere Denker auch, der eine Falldiagnose von der Gesellschaft entwirft und nimmt es die Gesellschaft nicht an, dann, ja, dann war es die Gesellschaft nicht wert, dann eben zu bestehen. Aber es ist eine Sache, für die er selbst keine Leiden auf sich nehmen muss, ja? Aber weil Baha'u'llah sagt, es ist von Gott, diese ganzen Entbehrungen. Wir kommen zu der Schlussfolgerung. Entweder also Baha'u'llah, Gott bewahre, wie viele andere Propheten waren vor ihm, alle Propheten waren verrückt, weil sie für etwas, wovon sie wussten, dass es falsch ist, bereit waren, Leid auf sich zu nehmen, obwohl sie, indem sie sagen, es ist von ihnen, ja, ein einfaches Leben, Vorteile daraus schlagen, Prosperität erfahren werden und dergleichen. Oder aber sie haben die Wahrheit gesprochen. Und der Punkt ist jetzt nämlich sehr einfach, der Übergang zu dem, was Baha'u'llah ja sagt im Kitab Iran, dass die Person der Manifestation und ihre Worte der Beweis sind. Weil jetzt haben wir die Person etwa mal dargestellt, wie gesagt, man kann es viel ausführlicher machen, werden wir vielleicht auch in einem zweiten Durchgang. Wir haben die Person jetzt geschildert und jetzt ist es ja die Frage, hat er die Wahrheit gesprochen oder war er verrückt? Warum verrückt? Weil er, wie gesagt, hätte er gesagt, es ist von ihm ein einfaches Leben. Er weiß, es stimmt nicht und er nimmt all die Leiden auf sich, 40 Jahre lang, wird verbannt bis in die schlimmste Gefängnisstadt in der neueren Historie der Menschheit. So, daher, also verrückt oder wahr gesprochen. Und jetzt müssen wir Folgendes sagen den Menschen, mit denen wir sprechen. Wenn wir nur eine Seite aus den Schriften Baha'u'llahs lesen, werden wir unweigerlich zugeben müssen, dass diese Worte nicht aus dem Verstand einer Gestalt emaniert sein können, die nicht bei Vernunft ist. Also da legt dann die Schrift ein Zeugnis ab für das, was seine Person gelebt hat. Versteht ihr? Also seine Person hat Leid auf sich genommen. Hätte ein einfaches Leben haben können für einen Anspruch, der die Welt verändern soll, der konstruktiv für die Menschheit wirken soll. Aber dann kann man sagen, ja gut, das war eine Träumerei. War ein Hirngespinst. Aber wenn wir die Worte lesen dann von Baha'u'llah aus seiner Feder, können wir nicht anders als zu erkennen, dass sie nicht aus einem Verstand stammen können, der nicht bei Vernunft ist. Und woran erkennen wir das beispielsweise, Freunde? Wir erkennen das zunächst einmal an dem Umfang der Schriften, den Baha'u'llah offenbart hat. Ich hoffe, also bis hierhin haben wir die Grundlage der Argumentation verstanden, weil jetzt alles, was ich jetzt sage, baut darauf auf. Ich hoffe, dass wir zu einem lebendigen Ohr werden, um das gut zu verinnerlichen und die Massen zu Baha'u'llah zu führen. Also, geschätzte Freunde, woran wissen wir, dass das nicht aus einem Verstand emaniert sein kann, der nicht bei Vernunft ist? Offensichtlich, das ist dieses sogenannte Ejaz-Argument aus dem Koran. Nicht nur das, aber das will ich auch an dieser Stelle sagen, vor allem für Leute aus dem Christentum oder aus dem Islam vor allem, ist das ein schlagfertiges Argument. Ejaz bedeutet eigentlich, dass niemand außer Gott Verse offenbaren kann. Ja? Der Koran sagt immer wieder, wenn auch die ganze Menschheit sich zusammentun würde, würden sie nicht imstande sein, eine Sure zu bringen, wie Mohammed sie im Koran offenbart hat beispielsweise. Ja, für jemanden, der also aus diesem religiösen Hintergrund kommt, ist der Fakt, dass Baha'u'llah per se überhaupt Verse in dieser Art und Weise und in dieser deutlichen theologischen Sprache offenbart hat, für sich sowieso ein Argument, weil es ja heißt, dass keiner, also die Makellosigkeit der Worte aus den Heiligen Schriften, die soll keiner imstande sein, nachzuahmen. Gut. Aber das ist erstmal zunächst einmal für jemanden, der aus diesem Background kommt. Was uns jetzt hier interessiert, allgemeingültiger, ist Folgendes. Baha'u'llah selbst im Iranier Zeit, und dafür gibt es ja auch ganz gute historische Sachlage, im Iranier Zeit gab es keinen Zugang zu Hören, vor allem auch nicht vor der Wende in die zweite Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es gar keinen Zugang zu höheren Fakultäten im Iran, ja, zum Beispiel. Es gab keine Elementarschulen sowieso nicht und die gab es auch so weit verbreitet und so natürlich aufgefächert und dergleichen wie heute in Europa, auch damals in Europa nicht. Also es gab im Orient jener Zeit keinen Zugang zur höheren Fakultät, es gab die sogenannte Maktab, von dem wir wissen, wo religiöses, theologisches Wissen vermittelt wurde, auch nicht unbedingt mit der Voraussetzung, dass jemand lesen und schreiben konnte. Ja. Also, dass allein Baha'u'llah in der Lage ist, die politische Sachlage Europas in den Schriften an die Könige so zu analysieren und die Nöte der Zeit so zu artikulieren, wie sie auch wirklich situationell Bestand hatten in Europa jener Zeit, allein, dass er als Mensch aus dem Orient Zugang zu, als Gefangener letzten Endes auch, zu dieser Komplexität der ganzen Hergänge einen gedanklichen Zugang hatte, ist für sich genommen schon einmal ein interessanter Punkt. Darüber hinaus, dass Baha'u'llah ja gar keinen Zugang zu der höheren Bildung hatte, aber nichtsdestotrotz in der Lage war, zu allen Sachfragen seiner Zeit Antwort zu geben. Das heißt, ich meine, egal wie jemand auch bewandert sein sollte in einem Bereich, zum Beispiel in der Physik, in der Poesie, in der Mystik, Theologie, in der Philosophie, bei so sozialen Angelegenheiten oder dergleichen, in der Geschichte. Tatsächlich ist es im Fall Baha'u'llah so, dass er Werke zu allen Wissensgebieten tatsächlich, die zu jener Zeit zumindest durch einen Begriff zu artikulieren wären, Führung offenbart hat. Das in sich genommen ist schon ein sehr, sehr, sehr interessanter Aspekt. Darüber
Entschuldigung,
hinaus.
Chana. Entschuldigung, ja. Da hat jemand eine Zwischenfrage. Ist das okay?
Ja.
Okay. Jemand möchte wissen, wie das Konzept zu benennen ist.
Der Elias, das so. Wie hast du gedacht, dass du so anonym bleibst? Ja, also das nennt man in der islamischen Theologie Ejaz. Ja, Ejaz bedeutet sozusagen, dass keiner außer Gott in der Lage ist, die Verse, wie sie im Koran offenbart worden sind, zu offenbaren. Also, dass sie keiner nachahmen kann. Dass Gott unnachahmlich ist in der Art und Weise, wie er sich den Menschen offenbart. In dem Fall durch seine Verse. Und zum Beispiel interessanterweise ist aus dem Islam, also das ist ein weites Thema jetzt, aber ja, müssen wir schauen, wie wir heute da durchkommen. Aber interessanterweise, im Islam überhaupt das Wort für Ayat, also für Verse, bedeutet ja gar nicht Verse. Das Wort ist in der islamischen Geschichte zu einem Begriff für Verse geworden, so einarabisiert worden in die Sprache, weil das Mohammed im Koran auf seine Verse übertragen hat. Aber in Wirklichkeit bedeutet Ayat Wunder oder Zeichen, weil er damit sagen will, dass jeder seiner Worte ein Wunder darstellt. Also die Offenbarung dieses Wissens von einem Menschen, der selber keinen Zugang zu diesem Wissen hatte, wie es damals gängig war, das sagt er, ist ein Wunder. Und er nennt jedes seiner Verse deswegen Wunder. Und so wurde das in der arabischen Sprache durch den Koran später zu einem Synonym für den Begriff Verse. Aber eigentlich bedeutet das Zeichen. Ja? Zeichen, Wunder und so weiter. Beweis. Und in dem Sinne sind natürlich Baha'u'llahs Wissen, das sich durch seine Verse offenbart, das nicht angelernt sein kann, in sich ein Beweis. Man könnte da sogar noch weitergehen, wenn man Zeit hat, mit jemandem zu sprechen, dann muss man natürlich die Person Abdul Bahá's noch einführen. Aber allein der Fakt, laut zum Beispiel vielen Menschen, die damals auch, also wie Shore Effendi, das ja in Gott geht, vorüber aufzählt, von Menschen, die in der Amtszeit Abdul Bahá's in seine Gegenwart getreten sind und warum sie Baha'i wurden, auch Menschen aus dem Westen, für die war ja gar nicht die Baha'i-Schrift so zugänglich. Für die hat gereicht, dass die lebendige Baha'i-Schrift, Abdul Bahá, dass er nicht mal behauptet, ein Gottesoffenbarer zu sein, und seit seinem Kindheitsalter war er in Gefangenschaft, hatte gar keinen Zugang zu, wie Kiyomas und Schahnam, 40 Jahre zu studieren, dann nach einem Studium das nächste Studium anzufangen, Schule zu gehen, all diese Dinge, diese ganzen Podcasts auf YouTube zu schauen und so weiter, all diesen Zugang hatte er nicht. Gab kein Wikipedia, diese ganzen Dinge nicht, keine Enzyklopädien im Iran jener Zeit zu wissen, das nicht aus dem islamischen Theologiebereich stammen würde. Und dass Abdul Bahá in der Lage ist, trotzdem zu allen Fragen seiner Zeit zu antworten, entsprechend des Levels des Hörers, das war für viele schon ein Beweis. Das heißt, was ist Baha'u'llah, wenn sein Sohn, der nicht mal der Offenbarer ist, er ist nicht mal the face of the divine franchise, aber trotzdem ist er in der Lage, solch eine Erkenntnis zu offenbaren, das war für viele schon in sich ein Beweis. Also in diesem Sinne kann man Abdul Bahá als die lebendige Bahá'í-Schrift deuten und dann wären wir immer noch bei dem Argument, die Schriften sind eigentlich der größte Beweis. Und außerdem, geschätzte Freunde, müssen wir uns folgenden Punkt noch ins Bewusstsein rufen. Das ist auch sehr, sehr, sehr spannend bezüglich dem Argument, dass Bahá'u'lláh, der sagt, die Person des Offenbarers, als auch seine Worte sind ein Beweis für den Anspruch des Offenbarers. Vor allem, weil wir uns das dann ins Bewusstsein rufen müssen. Baha'u'llah in seinen Schriften ruft die Menschen auf zu absoluter Wahrhaftigkeit. Es geht so weit, es reicht so weit, dass wir in dem einen Tablett an Nabil-e Zahrani lesen, auch bei Ruhi-Kurs dann natürlich auch häufig auswendig gelernt, dass Wahrhaftigkeit der Grundstein aller menschlichen Tugenden ist. Ja? Baha'u'llah sagt auch an ähnlicher Stelle dann, aus demselben Tablett, dass man ohne Wahrhaftigkeit gar keinen Fortschritt in allen Welten Gottes machen kann, auch in diesem Leben dann auch keinen charakterlichen Fortschritt machen wird und dass die Wahrhaftigkeit so groß ist, dass sie sogar von uns erfordert, dass wir sogar zu unserem eigenen Nachteil zur Wahrheit stehen, auch wenn das bedeutet unter Umständen, dass wir sterben würden dafür, ja? Und deswegen haben ja in der Sendung des Bab und Baha'u'llah tausende Menschen ihr Leben gegeben. Jetzt müssen wir diesen Gedanken auch nochmal in unserem Bewusstsein auch Einlass finden lassen. Wenn wir mit jemandem sprechen und das Leben Baha'u'llah schildern, seine Lehren in diesem Zusammenhang schildern, also seine Worte und etwas näher versuchen zu näher zu bringen dem Hörer, was Baha'u'llah überhaupt diese Leiden auf sich genommen hat, dann kommen wir zu vollem Schluss. Wie kann es sein, dass Baha'u'llah von seinen Gläubigen, von der Menschheit erwartet, für die Wahrhaftigkeit zu sterben, aber er selbst in seinem Anspruch von Gott zu sein, worauf sich alles begründen ließe, was er jemals danach sagen sollte, soll gelogen haben. Also ergibt das Sinn, dass eine Persönlichkeit, die für seinen Anspruch und dafür, dass wir die beste Version unserer selbst werden, und das fängt damit an, dass wir wahrhaftig sind, aufrichtig sind, dass wir real sind, nicht fake sind und all diese Dinge, Jemand, der das von uns erfordert und dafür selbst 40 Jahre Leid auf sich nimmt, dafür will, dass wir sterben, weil er betont, dass kein Reichtum in diesem Leben so wertvoll ist, wie dass du ein wahrhaftiger Mensch bist. Jemand, der das alles uns nahe bringt, soll in seinem Anspruch, wodurch sich das alles begründen ließe, selbst unwahrhaftig gewesen sein. Also das wäre schon weit von dem, was wir eigentlich so rational der Lehre Baha'u'llah zuschreiben könnten, weit von dem, also gefehlt und entfernt. Und darüber hinaus, geschätzte Freunde, folgender Punkt. Nun, für viele andere trotzdem schwierig, sich damit zu identifizieren, dass Baha'u'llah, dass sein Wissen von Gott sein sollte, weil dieses Thema Gott einfach ein Problem ist. Dann lassen wir an dieser Stelle das Thema Gott mal weg als Variable. Lass uns diesen Aspekt von diesem Licht betrachten. Baha'u'llah offensichtlich, er hat jetzt durch sein Leben, wenn wir uns das nochmal, wenn wir das nachvollzogen haben und dergleichen, wie gesagt, alles Freunde, was ich hier mache, mache ich sehr kurz. Wenn man ausführlicher drüber lesen will, ich glaube, es gab ein Kapitel dazu auch zum Beispiel in diesem Buch Sei, was zum Beispiel jüngst dann auch so zum Beispiel veröffentlicht wurde zu der Sachlage mit so Wahrheitsanspruch von Gottesoffenbarung. So, da glaube ich, wenn ich mich erinnere, ein bisschen länger, dass es ein bisschen ausführlicher ist oder dergleichen oder auch in dem Moschusduft, wo es da sozusagen um eine Auseinandersetzung mit dem Kitab Iran geht und so. Aber an dieser Stelle, wie gesagt, Freunde, ist nur, damit wir Konzepte bei Hand haben, die wir dann selber natürlich mit unserer Vorstellung und mit unserer Rhetorik natürlich anpassen an den Hörer. Aber nochmal, aus einem anderen Standpunkt. Baha'u'llahs Leben zeigt uns, beweist uns, dass er in der Lage war, Größeres zu vollbringen, als wir imstande sind. Warum? Weil trotz seiner Leiden, trotz seiner Gefangenschaft, trotz beraubt zu sein von allen Informationskanälen, die wir heute in Fülle haben, um uns Wissen anzueignen, worauf wir sehr, sehr schnell sehr, sehr stolz werden. Beraubt von all diesen Möglichkeiten, unter Entbehrungen, ja, vergiftet, unter Ketten, nicht in seinem Heimatland. All diese Dinge mit der ständigen Bedrohung, diesem Damoklesschwert über dem Haupte der Gläubigen, ob sie weiterverbannt werden, hingerichtet werden, wie auch immer. Unter all diesen Umständen bringt Baha'u'llah jetzt, die Fülle ist immer interessant, 20.000 Werke hervor. 20.000 Werke, das heißt, nur damit wir das nochmal Revue passieren lassen können, das ist, wenn wir überlegen würden, dass Kio Merz mit 15 Jahren angefangen hat, als Baha'i die Schriften zu lesen, und wir sagen mal, er wird vielleicht bis zu seinem 80., 90. Lebensjahr Tag ein, Tag aus, jeden Tag seines Lebens die Schriften lesen, dann bräuchte er, wenn wir das zusammenrechnen, also die Schriften Baha'u'llahs, plus die Werke Abdu'l-Bahas, die ja im Schatten der Inspiration Baha'u'llahs entstehen, und genauso die Werke Shoghi Effendis, nur das, ohne universale Haus. Wenn wir das alles zusammennehmen und die 7.000 Werke des Bab, der denselben Anspruch hatte wie Baha'u'llah, nehmen wir das alles in der Fülle zusammen, bräuchte Qumas fast 3,5 Leben, um alle Schriften auch nur einmal in seinem Leben gelesen zu haben, geschweige denn verstanden zu haben, Freunde, ja? Nur damit wir die Fülle verstehen. 3,5 Leben, wenn wir von 15 Jahren aufwärts anfangen, bis zu ungefähr so 80, 90, je nachdem wie ihr rechnen wollt, wenn wir bis zu dem Zeitpunkt die Schriften jeden Tag auch nur ein Werk lesen würden, würden wir fast, je nachdem halt wie viele Jahre ihr als Faktor nimmt, 2,5, 3,5 Leben brauchen. Das heißt, die Persönlichkeit, um dessen Anspruch es hier gerade geht, auf Vortrefflichkeit, ist eine Gestalt, die in der Lage war, unter Entbehrungen 20.000 Werke zu den verschiedensten Wissenszweigen, nicht nur ein Thema, zu verschiedensten Wissenszweigen zu offenbaren und je nachdem, welcher Adressat sich an ihn gerichtet hat, an die Gedankenwelt des Adressaten. War er Schiite? Schiitisch. War er Sunnite? Sunnitische Führung. War er Philosoph? Philosophisch. Welcher Philosoph? Aristotelisch. Okay, von Aristoteles. Was? Von Ibn al-Sina, okay, dann Sachen von der Tradition von den Avicennisten zum Beispiel. Oder wenn jemand zum Beispiel Babi war, wenn jemand Moslem war aus jeder Richtung, als Christ aus jeder Richtung, all diese Aspekte, Zoroaster, jemand, der gar nichts mit Religion zu tun hatte, immer an die Gedankenwelt des Adressaten in der Lage gewesen, diese ewigen Konzepte der Wahrheit zu formulieren. Jetzt kommen wir zu folgendem Punkt. Das heißt, unabhängig davon, ob das Wissen jetzt von Gott ist oder nicht, weil lassen wir diesen Begriff Gott weg. Es geht darum, dass Baha'u'llah auf einem Level ist, das wir nicht erreicht haben. Also wir können, wenn wir nicht auf dem Level Baha'u'llahs sind, können wir nicht behaupten, sagen zu können mit Gewissheit, wer er ist. Wenn ich nicht in der Lage bin, seine Schriften nachzuahmen, wenn ich nicht in der Lage bin, 20.000 Werke unter diesen Umständen zu schreiben, wenn wir schon strugglen, auch nur eine Seite Nachricht bei WhatsApp zu tippen und da schon 50 Fehler machen oder gleich, wenn wir in der Lage nicht sind, so etwas zu vollbringen, können wir nicht behaupten, dass wir verstanden haben, wer Baha'u'llah ist. Er muss uns sagen, wer er ist. Es sei denn, wir sind auf demselben ontologischen Level wie er, dann sagen wir, weißt du, er war ein Mensch mit sehr, sehr, sehr großer Bildung. Er war da herausragend, ein Genie. Aber solange wir nicht in der Lage sind, Ähnliches zu vollbringen wie er, Können wir doch nicht bauen? Guck mal, wie unbescheiden überhaupt dieser Ansatz ist. Wir können doch nicht etwas, das offensichtlich über unserem Level steht und was wir nicht in der Lage sind zu erreichen, dafür können wir doch keinen Definitionsrahmen bemühen. Er muss dann sagen, wer er ist. Wenn er sagt, ich bin von Gott, dann ist er von Gott. Wenn er sagt, es ist ein objektives Wissen, es haben nur bestimmte Menschen der Historie gehabt, die nennen wir auch Manifestationen, dann ist er das. Und dann muss der Mensch in seiner Demut, nicht weil es blinder Glaube ist, in seiner Demut gegenüber dem, was dieses ontologische Level zu vollbringen und zu vollziehen imstande war, sich diesem Anspruch fügen. Und alles andere wäre dann irrational. Also in diesem Sinne ist der Glaube keine rationale, keine unlogische Unterwerfung. Alles andere außer die Annahme dieses objektiven Anspruchs wäre dann irrational. Und ein letzter Satz dazu noch, geschätzte Freunde, zu diesem Aspekt. Man muss sich auch vor allem ins Bewusstsein rufen, dass es ja nicht nur damit steht und fällt, was er in der Lage war zu schreiben, sondern der, jetzt kommt's, der Einfluss, den seine Worte hatte. Wenn Baha'u'llah sagt, die Person des Offenbarers und seine Worte, dann geht es natürlich um das Ejaz-Argument, also um die Unnachahmlichkeit, dann geht es natürlich um die Fülle, dann geht es natürlich um die Weisheit, dann geht es um das Wissen. Aber es geht noch um einen anderen Aspekt, Freunde, und zwar den Einfluss der Worte. Und jetzt müssen wir uns Folgendes ins Bewusstsein rufen. Baha'u'llah war für seinen Anspruch, von Gott zu sein, außer bei der Offenbarung seiner ersten Schrift, war Baha'u'llah eigentlich 39,5 Monate von 40 Jahren von seiner Amtszeit, war Baha'u'llah im Exil, also nicht mal sozusagen, es war nicht mal ein Heimspiel für ihn, wenn man so will. Ja? Er war 39 Jahre und mehr als die Hälfte des Jahres im Exil. Und nichtsdestotrotz ist es ihm gelungen, aus seiner Gefangenschaft heraus, aus seinem Exil heraus, die Herzen von Millionen Menschen auf verschiedenen Teilen der Welt, aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, aus verschiedenen ideologischen Hintergründen, derart zu verwandeln und einander zu schmieden, dass sich diese Fülle an verschiedenen Menschen als Brüder und Schwestern einer gemeinsamen Familie erachteten. Also das ist in sich eigentlich, Freunde, wenn wir die Argumentation länger, kürzer, wie immer, wie sie auch bedienen wollen, wenn wir sie ausführen, dann ist der Finishing Move, Freunde, muss am Ende dieser Einfluss sein. Der Einfluss, der so geschildert werden muss. Baha'u'llah hat für seinen Anspruch so viele Jahre Entbehrungen erdulden müssen und trotzdem ist es ihm aus seiner Haft heraus, aus seiner Isolation heraus gelungen, durch die Kraft seiner Worte die Herzen von Millionen Menschen auf der Welt zu erreichen und derart zu verwandeln, dass sie einander geschmiedet wurden und sich als Brüder und Schwestern einer gemeinsamen Familie achteten, obgleich sie aus ihren kulturellen, ideologischen, religiösen Hintergründen eigentlich niemals hätten eine gemeinsame Bande, Verbundenheit finden können. Und das ist zum einen der verwandelnde Einfluss von Baha'u'llahs Worten. Es ist aber zugleich auch noch anzumerken, dass im Grunde das, was Baha'u'llah mit seinen Worten beabsichtigt hat, das zeugt ja auch für den Einfluss, was er beabsichtigt hat, war die Einheit der Menschheit. Wenn wir mit Menschen sprechen, dann ist es nicht so, dass eigentlich die Einheit der Menschheit ein weit entferntes Ziel ist, wirklich. Weil in Wahrheit muss es wie folgt artikuliert werden.
Shahnam, erlaubst du eine Zwischenfrage?
Sofort. Den Gedanken noch zu Ende führen, sofort. Also wir müssen folgenden Punkt uns ins Bewusstsein rufen. Es ist nicht nur eine Vorstellung, die Einheit der Menschheit, die irgendwann dann hoffentlich in Zukunft realisiert wird. Das ist ein falscher Ansatz, dass wir als Baha'i auch zu viel Tauruf machen mit Interessenten. Ja, also irgendwie weißt du, Einheit der Menschheit gab es nie, wird es vielleicht irgendwann geben. So ist es gar nicht. De facto muss das Argument folgendes sein. Baha'u'llah hat 40 Jahre Entbehrung auf sich genommen. Doch ist es ihm trotz all dieses Widerstandes gelungen, seine Vision von der Einheit der Menschheit auf der Erde, auf diese Art und Weise durch seine Worte zu etablieren, dass zumindest im Rahmen von 8 bis 10 Millionen Menschen auf der Welt diese Einheit der Menschheit de facto als bereits verwirklicht gilt. Und das ist ein wichtiger Aspekt, Freunde. Das ist keine Sache von vielleicht. Es ist Baha'u'llah nach 160 Jahren seit seiner Gefangenschaft gelungen, unter 8 bis 10 Millionen Menschen auf der Welt, und die sind alle Repräsentanten eines Querschnitts der gesamten Menschheit, diese Einheit der Menschheit de facto bereits in die Wirklichkeit zu tragen. An dieser Stelle machen wir kurz Pause für Zwischenfragen und hoffen dann an dieser Stelle dann weiter ansetzen zu können.
Bitte. Reinhard, du wartest schon eine Weile.
Aber gern. Es war keine Sekunde zu lange zu warten. Es geht mir darum, dass ich die Situation Baha'u'llahs betrachtend von Millionen Gründen für eine Schreibblockade, wie sie viele Schriftsteller manchmal Monate und Jahre lang haben, dass er die hätte haben können. Aber um allein da seinen Göttlichkeitsanspruch zu zeigen, was macht er? Er hat Niagara-Fälle der Offenbarung zu uns geschickt. Und das ist ja wieder ein Wunder und ein weiterer Beweis, was diese Sendung und seine Person an Gottes Kraft und Gottes Sendung darstellt. Also das, so wie Shahnam das jetzt ausgeführt hat, ist das ja wieder der Beweis schlechthin für alle, die da vielleicht zweifeln mögen oder Fragen stellen wollen.
Ich finde es herrlich, dass Reinhard auch die Niagara-Fälle erwähnt hat, weil tatsächlich hatte Abdu'l-Bahá, das sage ich nur ganz kurz, bevor wir dann vielleicht uns dann so ein bisschen wieder so gesettelt haben im Bewusstsein, um dann halt vielleicht noch ein bisschen weiter auszuführen zum Thema. Abdu'l-Bahá, als er in Amerika war, bei den Niagara-Fällen ganz viel weinen müssen. Und dann hatten die Gläubigen, also erst sich nicht getraut, ihn auch zu fragen, weil es schien so ein meditativer Moment für Abdu'l-Bahá zu sein. Aber später wurde er dann gefragt, also wieso er so emotional war bei den Niagara-Fällen. Und dann hat Abdu'l-Bahá geantwortet, dass die Niagara-Fälle ihn an die Offenbarung Baha'u'llahs erinnern. Und er hat dann geschildert, diese ganze Erscheinung im Siyah-Chal und was danach passiert ist in seiner Sendung. Er sagt, die Niagara-Fälle würden das zusammenfassen einfach, ja. Die ganze Offenbarung Baha'u'llahs. Und da fand ich es sehr interessant, dass Reinhard das wie durch göttliche Eingebung in den Sinn bekommen hat, wirklich, ja. Sehr, sehr interessant. Ja, und es tut mir auch leid, dass ich manchmal, es ist gut, dass Gabriela auch immer wieder dann halt mich auch daran erinnert, dass die Freunde Zwischenfragen haben. Es tut mir leid, dass es dann immer ein bisschen zu lang dauert, bis die Freunde drankommen. Wenn es Zwischenfragen gibt, dann hoffe ich, dass die Freunde sich dann bemerkbar machen. Was ist wichtig, dass wir das natürlich auch so verinnerlichen, dass wir in der Lage sind, das auch unser eigen zu machen. Das sind ja Argumente, die Baha'u'llah teilweise ja im Kitab Iran auf dem Bab überträgt und an anderen Stellen auf sich selbst, zum Beispiel im Brief an den Sohn des Wolfes, wo er sich gezwungen sah, einem Feind des Glaubens oder dem Publikum im Iran, also in der breiten Kulisse, durch den Brief an den Sohn des Wolfes zum ersten Mal so ein großes Publikum im Iran erhalten, dass Menschen sich mit seinem Anspruch vertraut machen. Da sah er sich gezwungen, solche Argumente für den Anspruch von sich zu bemühen. Und ja, ich glaube, also es ist schon gut, wenn wir das auch lernen und nicht nur glauben, dass Menschen irgendwie früher oder später emotional berührt werden. Das ist ja wahr und das ist meistens ist das auch so der Grund, warum dann Leute an unseren Unterfangen als Baha'i auch mitziehen. Aber manche brauchen tatsächlich auch diese Hilfe, glaube ich, für sich und daher hoffe ich, dass wir in der Lage sein werden, auch über den Anspruch der Manifestation einen Diskurs und einen Exkurs mit den Menschen, Mitmenschen zu führen. Wie gesagt, Universalhaus sagt ja aus einem Grund, man soll die Person Baha'u'llahs mehr zum Gegenstand des Gesprächs machen, mehr auch in der Lage sein, Konzepte aus seinem Leben zu vermitteln. Das müssen nicht nur einzelne Erzählungen sein. Ja, können Erzählungen sein, wenn sie ein bestimmtes Konzept auch untermauern. Ja? Aber an dieser Stelle angelangt, Freunde, wäre zum Beispiel spannend für den einen oder anderen, der schon vertraut damit der Baha'i-Sache ist und sich das anhört, wäre spannend, wenn man auch erwähnt, dass Baha'u'llah unter anderem, ja, weil er seine Schriften offenbart hat, ja seine Werke ja gar nicht bei sich hatte. Also es war ja nicht so, dass Baha'u'llah Werke geschrieben hat und da sind die zigfach durch den Druck gegangen und so in Gefangenschaft und konnten dann dort aufbewahrt werden. Sondern Baha'u'llah hatte einige Werke zu bestimmten Zwecken bei sich. Die meisten waren ja sogenannte Sendschreiben, weil sie an Gläubige geschickt worden sind, nachdem sie abgeschrieben wurden. Viele konnten ja auch gar nicht ohne weiteres das Gefängnis verlassen. Also es war ja ein Akt, wie überhaupt jemand die durch das Gefängnis bringen konnte, um sie überhaupt dann zu ihrem Zielort zu bringen. Es war nicht so, dass also auf der Reise die heilige Familie die Schriften einfach so sammeln konnte von Baha'u'llah oder dergleichen. Und trotzdem ist es ja spannend, dass Baha'u'llah im Brief an den Sohn des Wolfes, da exemplarisch, par excellence, aber auch an anderen Stellen, Baha'u'llah zitiert seine eigenen Schriften, die er einst offenbart hatte, wortwörtlich wieder. Allein das ist ein sehr spannendes Indiz dafür, dass Baha'u'llah aus einer Fülle von 20.000 Werken in der Lage ist, auf alles Wissen, was er hier offenbart hat, zurückzugreifen. Ich weiß nicht, ob Elias und ich ohne weitere Sätze, wie bei WhatsApp uns gegenseitig schicken, einfach so am nächsten Tag auch wieder rezitieren könnten. Ja? Also wir haben es hier wirklich mit einer Quelle zu tun, die in der Lage ist, aus einer Fülle von 20.000 Werken Offenbarungsschrift wortwörtliche Passagen einzubetten in seine späteren Werke, wo immer es erforderlich ist. Und nicht nur, dass das spannend ist, übrigens daran wurde übrigens der Anspruch von Smith auch bei den in der Geschichte der Mormonen auch unter anderem so zum Beispiel versucht, so auf die Probe zu stellen oder dergleichen. Also sehen, es ist interessant. Und darüber hinaus weil man da gemerkt hat, dann das gleiche Buch Mormon oder so konnte nicht nochmal repliziert werden. Aber auf jeden Fall, in den Schriften Baha'u'llahs, was auch interessant ist, geschätzte Freunde, ist eine Passage aus dem Kitab al-Aqdas als Beispiel genommen für viele, viele andere Passagen, die wir auch nehmen können. Und zwar, dass Baha'u'llah in Gefangenschaft ohne Zugang zu all den Dingen und den Diskursen, die in Europa und in der Welt passieren und politischer Art sind, Baha'u'llah aus seiner Gefangenschaft heraus adressiert beispielsweise im Kitab al-Aqdas, wie wir dann lesen werden, den 90. Absatz, Kaiser Wilhelm mit dem Absatz, dieser berühmte Ufer des Rheins. Ich benutze aber immer das, also mit den Persern zum Beispiel beziehe ich mich auf andere Steckstellen. Mit den deutschsprachigen Freunden, ja, lass uns auch ein paar englischsprachige sein, häufiger bei der Lehrarbeit hat die Erfahrung gezeigt, auf diesen Absatz zurückzugreifen, kann sehr hilfreich sein. Da ist es so, Ufer des Rheins, wir sehen euch mit Blut bedeckt, da die Schwerter der Vergeltung gegen euch gezückt wurden und noch einmal wird es euch so ergehen, obgleich es heute in sichtbarem Ruhme strahlt. Entschuldigung, wir hören das Weg lang Berlins, obgleich es heute sichtbar und rumgeschreit. Und das heißt, geschätzte Freunde, Baha'u'llah hatte den Weltkrieg oder die Weltkriege vorweggenommen, vorausgesehen, in dem ungefähr 30 Jahre vor der Wende zum 20. Jahrhundert. Und wenn man sich nochmal ins Bewusstsein ruft, dass für jemanden es sogar so schwer ist, eine Weitsicht in die Zukunft zu haben, dass er nicht mal klar entscheiden kann, was er morgen essen wird, was er anziehen wird, mit wem er sich treffen wird, welche Gespräche er führen wird oder dergleichen, was morgen alles überhaupt in seinem persönlichen Leben eintreten wird. Wenn wir das alles uns bewusst sind und dann darauf schließen, dass eine Gestalt in Gefangenschaft in der Lage war, 100 Jahre Menschheitsgeschichte vorwegzunehmen, das in sich schon ein sehr, 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 sehr zwingendes Argument dafür ist, dass er sein Wissen nicht aus menschlicher Gelehrsamkeit hat, sondern dass es aus einer Quelle entsprungen sein muss, die wir zumindest als Eingebung bezeichnen, weil wir als Menschen das nicht anders begrifflich machen können. Und geschätzte Freunde, darüber hinaus ist auch interessanterweise, wenn wir nochmal das alles, was wir jetzt hier ausgeführt haben, zu der Person und zu den Versen Baha'u'llahs, noch einmal in den Zeithorizont Revue passieren lassen. Wann hat Baha'u'llah diese Leiden auf sich genommen, um durch sein Wort die Menschheit zu erbauen? In welchem Zeitkontext? In einer Zeit, als eine Handvoll europäischer Mächte mehr als die Hälfte der gesamten Erdoberfläche mit einem Drittel der gesamten Erdbevölkerung unterworfen haben. In einer Zeit, in der Imperialismus und Kolonialismus sozusagen ihren absoluten Höhepunkt, ihren Heyday, ihren Peak erreicht haben. Und dann müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, dass er uns unter diesen Umständen die Verheißung für die Vereinigung der Menschheit vermittelt. Und dass er Prinzipien uns gibt, wie beispielsweise die Gleichheit aller Menschen, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau in einem Zeitkontext, wo die Frau, wir wissen, Europa sogar von höherer Bildung ausgeschlossen war. In dem zeitlichen Kontext seines Ortes, wo er gewirkt hat, hatte man daran gezweifelt, ob die Frau überhaupt eine Seele hat, ob sie irgendwas nicht vielleicht doch irgendwas, was zwischen Vieh, höhere Tier und irgendwo unter dem Mann ist. Im Kontext von dem, was er über die Gleichheit der Menschheit spricht, sehen wir eine Welt, die befangen ist von einer Vorstellung von Sozialdarwinismus, von Überlegenheit, von Rassentheorien, die durch die Rationalität und begründet durch die berühmtesten Philosophen der Vergangenheit irgendwie legitimiert werden sollen. Unter anderem führt man das irgendwie falschlicherweise auf Kant zurück oder dergleichen und anders. Und wie gesagt, also ich meine, es gab ja Menschen, die waren ja in der Ratio Koryphäen, bis heute als Denker anerkannt, wie Gobineau, Nicolas, viele, viele solche Denker tatsächlich, auch so die Verfechter des Kommunismus und so weiter. Aber wenn wir tatsächlich betrachten, den Gedankenhorizont, in dem sie der Menschheit Führung darlegen oder Empfehlungen niederlegen, dann haben die einen sehr, sehr, sehr destruktiven, zerstörerischen Aspekt. Und betrachten wir die Schriften Baha'u'llah, so sehen wir, dass er nicht nur ein Denker seiner Zeit war, sondern seiner Zeit entgegengerichtet, weil die Art und Weise, wie er von einem Umschwung der Welt spricht, von dem haben ja auch andere Denker gesprochen, dann ist der Ansatz ein entmilitarisierender. Dann ist das ein Ansatz, der die Menschheit dazu führt, ihrer inneren Wirklichkeit bewusst zu werden. Dann ist das ein Ansatz, der das Prinzip der Überlegenheit als Variable und als Faktor völlig aus der Gleichung des Gesellschaftsbildes tilgt. Und all diese Aspekte, die wir uns mal ins Bewusstsein rufen müssen, wir können da noch Beispiele nennen, wie unter anderem, dass in Südafrika bis Ende des 20. Jahrhunderts und dann in den Anfängen des 21. Jahrhunderts zum Beispiel Weiß und Schwarze eine Separation an bestimmten Orten leben mussten, dass das in Amerika der Fall gewesen ist oder dergleichen. Alles Länder, also auch vor allem mit Amerika auch Länder, die sich auf die, durch ihre Konstitution, auf die Vernunft oder auf die Ratio berufen haben. Und das Interessante ist auch in diesem Zusammenhang, dass wir also artikulieren müssen, dass Baha'u'llahs Lehre nicht nur eine Lehre ist in dem Rahmen von dem, was die Welt heute braucht, sondern dass dann, als er sie offenbart hat, seine Lehren auch dem Zeithorizont, auch heute, aber vor allem seiner Zeit, weit voraus gewesen sind. Und nicht, es ist nicht unbedingt so, dass wir erweisen müssen, dass Baha'u'llahs Lehren so viel neuer sind als das, was zum Beispiel wir heute irgendwie dann auch empfinden als notwendig für die Welt, weil das sagt Shur Effendi ganz gerne im Zitat. Es geht ja nicht darum, das in einem Wettbewerb zu stellen, haben die Baha'i mehr neue Sachen gebracht oder hat die Welt heute irgendwie nicht auch so, vielleicht manche aufgeschlossene Menschen, vielleicht haben die auch schon solche Gedanken oder so, und dann geht es nicht um das zu vergleichen. Offensichtlich ist es so, dass der Kitab das selbst im direkten Vergleich mit ideologischen Schriften, die jemals im Namen der Religion offenbart worden sind, von 190 Absätzen uns ungefähr 250 Konzepte an die Hand gibt, die absolut neu sind in der Geistesgeschichte, in der Entwicklungsgeschichte der Religionen. Aber es geht gar nicht darum zu bewerten, ob eine Religion weiß oder nicht, ob sie was Neueres gebracht hat oder nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass Baha'u'llah als einziger Begründer einer Ideologie es auch geschafft hat, weil sagen Sie mal, andere Ideologien sind positiv, sind konstruktiv, was wir nicht ohne weiteres auch so stehen lassen können, aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann ist der Punkt ja, dass Baha'u'llah trotzdem die einzige Gestalt war, die es geschafft hat, nicht nur eine konstruktive Ideologie darzulegen, sondern ein Rahmenwerk zu schaffen, in dem diejenigen, die Verfechter dieser Ideologie sind, auch in einem Gemeindekonstrukt, in einem Gebilde auch zusammenarbeiten können. Das ist ja ein Punkt, den es sonst so nicht in der Politik und schon gar nicht in den Religionen der Vergangenheit gibt. Wenn wir das ganze Prinzip von Parteipolitik betrachten und auch die innere Zerstrittenheit innerhalb jeder einzelnen Partei, geschweige denn der Parteien untereinander in jeder Nation und geschweige denn der Ideologie einer Nation gegenüber den Ideologien anderer Nationen. Das sind alles also das ganze Rahmenwerk, das System der Politik bietet diesen Nährboden nicht für einheitliches Handeln. Auch die Religionen nicht durch die ganzen Spaltungen wegen der Nachfolgerschaft und anderen Dingen. Was wir bei Baha'u'llah also sehen, ist nicht nur eine konstruktive Ideologie, die ja viele ihr eigen nennen, sondern es ist vor allem auch, dass er es geschafft hat. Und nochmal, trotz seiner Entbehrungen, trotzdem, obwohl er all diesen Möglichkeiten, um zu wirken, auch auf die schlimmste Art und Weise auch beraubt gewesen ist, trotzdem gelang es ihm, ein Rahmenwerk zu schaffen, in dem das Gebilde seiner Ideologie nur ein einziges Konstrukt ist und in sich eine feste Einheit hat. Und das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, den Shur Effendi wiederum genannt hat als Argument, dass man auch im sozialen Diskurs nennen soll, dass die Baha'i-Religion durch die Kraft des Bundes, da muss man natürlich über den Bund anders sprechen, als wenn wir über den Bund sprechen würden, wenn wir das in einem religiösen Kontext machen würden, aber wenn man, dass man als soziales Prinzip über die Idee des Bundes spricht und inwiefern in diesem Zusammenhang auch der Baha'i-Glaube nur eine geeinte Ideologie ist, anders als alle anderen Ansätze des 19. Jahrhunderts bis heute. De facto muss man auch sagen, hat keine einzige Ideologie bis in die heutige Zeit geschätzt, und das könnt ihr genauso selbstbewusst sagen, bis in die heutige Zeit hat keine Ideologie des 19. Jahrhunderts jeden Anspruch erhoben, auch die Friedensfrage zum zentralen Gegenstand seiner Philosophie zu machen, seiner Konstitution zu machen. Bei Baha'u'llah in den Schriften an die Könige ist das so. Also es ist nicht nur so, dass Baha'u'llahs Lehren der Zeit voraus sind. Er ist einfach de facto auch die einzige Gestalt gewesen, die überhaupt behauptet hat, über die Nöte der heutigen Zeit, dass es keine Einheit gibt, dass er überhaupt diese Frage der Friedensforschung durch die Überwindung von Uneinigkeit zum zentralen Gegenstand seiner Ideologie macht. Das ist nicht das Impressum in keiner anderen Ideologie gewesen seit dem 19. Jahrhundert, wo man zum Beispiel auch Krieg als einen natürlichen Zustand verstanden hat in der Dialektik von Wachstum der Gesellschaft. Ja? Also diese Idee existierte auch de facto niemals als Fußnote in keiner Konstitution, von keinem Weltbild. So, das sind alles Punkte, die uns jetzt zuletzt in diesen letzten 5-6 Minuten veranschaulichen sollten, dass Baha'u'llahs Lehre auch seiner Zeit voraus ist. Und das, obwohl ja jeder Denker immer nur ein Kind seiner Zeit ist. Also jeder Mensch artikuliert ja immer Gedanken entsprechend dem sozialen Milieu, aus dem er kommt, oder dass er erfahren hat, oder dergleichen, dass er die Idee aus dem Empirismus und so. Aber Baha'u'llah de facto kommt aus einem sozialen Milieu, sieht die Missstände, artikuliert aber nicht nur die, sondern geht darüber hinaus und entwirft ein Weltbild, das ja das, die Situation von Iran des 19. Jahrhunderts bei weitem überschreitet. Und das ist so das Prinzip, das uns veranschaulicht, dass sein Anspruch auch natürlich weit der Zeit voraus gewesen ist und dass er als Denker nicht ein Kind seiner Zeit ist, sondern dass er eigentlich über der Zeit steht. Auch da wieder zu dem Thema objektives Wissen, weil das ja ein Wissen wäre, was sozusagen über Raum und Zeit steht. Und auch beim Offenbarer sehen wir das tatsächlich. Er artikuliert nicht nur die Zeit, in der er sich befindet, er artikuliert nicht nur Prinzipien für den Ort, in dem er sich befindet, wie es zum Beispiel im Islam der Fall gewesen ist, wie es zum Beispiel im Judentum der Fall gewesen ist, sondern Baha'u'llah als der erste Begründer einer Weltreligion schreibt, also offenbart zu Themen, die den Raum und die Zeit, in der er gewirkt hat, überschreiten. Und das finde ich so interessant. Elias sagt, er hat eine Zwischenfrage dazu. Bitte.
Ja, du hast schon.
Ist jetzt gelungen, auch anonym zu bleiben, Elias. Ja.
du hast ja schon vorher so über die Zeit geredet und sozusagen, dass Baha'u'llah Zugang zu diesem objektiven Wissen hat oder diese Wahrheit oder wie man das auch nennen will, aber ich weiß nicht, ob es jetzt zu metaphysisch oder zu philosophisch wird, aber was heißt es denn jetzt so praktisch? Weil ich kenne natürlich die Aussage von zum Beispiel seiner Heiligkeit Shurif Fendi, wo er sagt, Truth is the sum of reality, oder auch dieses, wo Abdu'l-Bahá über Wahrheit spricht und sagt, dass wir sozusagen streben sollen nach bei Göttlichkeit, um nach dieser Wahrheit zu suchen, aber jetzt ganz so, also, und ich kenne auch diese Aussage zum Beispiel im Koran mit dem Zukunft und vergangenes Wissen, sozusagen, dass sie Zugang dazu haben, aber kannst du mal darüber so ein bisschen sprechen, wenn es nicht zu weit geht?
Also die Frage ist jetzt konkret sozusagen, was das bedeutet, dass wir sagen, dass die Manifestation so Anteil hat an Eingebung. War das die Frage ungefähr? Oder habe ich das verstanden?
Ja, doch, also sozusagen, was dieses objektive Wissen also basically ist.
Aha. Ja, also im Grunde, jetzt hat Kiumas auch netterweise noch Referenz und Quellenlage gegeben. Also Surat al-Hikal ist ja tatsächlich von Baha'u'llah ein sehr, 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 sehr wichtiges apologetisches Werk, das wir auch hoffentlich eines Tages zum Gegenstand unserer Vertiefung machen. Sehr, 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 sehr wichtig. Aber da unter anderem, ja, und an anderen Stellen auch im Tablett der Weisheit, also es ist Lohe Hikmah zum Beispiel, da hat Baha'u'llah so in etwa ausgeführt, was das bedeutet, und er erklärt uns das wie folgt, also so, wie es halt für den menschlichen Verstand zugänglich ist. Also wir kommen ja schon an unsere Grenzen, weil wir letzten Endes ja, also wir müssen es so, ich fasse es so, es gibt Wahrheit und es gibt Wirklichkeit. Und Wahrheit ist sozusagen die Summe für uns als Menschen, die Summe dessen, was Wirklichkeit ist. Für uns als Menschen, der Unterschied ist bei Baha'u'llah ganz klar, Harirat und Wahriat. Harirat ist also, oder Al-Haq im Arabischen ist ja die Wahrheit, ein Synonym auch manchmal für Gott, weil also sozusagen Gott die absolute Wahrheit sein soll. Und dann gibt es das Prinzip von Wirklichkeit. Also das wäre im Englischen Truth und Reality. Was ist Wahrheit, wie Baha'u'llah es erklärt? Baha'u'llah erklärt, Wahrheit ist im Tablett Madinatur Tawhid, also das Tablett von der Stadt der Einheit. Da erklärt er, Wahrheit ist die Summe von Wirklichkeiten. Unser Verstand in Raum und Zeit, diese ganzen Konzepte von der Kritik der reinen Vernunft bei Kant und so weiter, dieses ganze Prinzip, dass der Verstand eben nun Raum und Zeit, Wahrheit, Wirklichkeiten wahrnehmen kann, und dafür braucht er eben seine, in der phänomenologischen Welt, in der sich Wirklichkeit eben durch die Dimensionen, die wir kennen, ausdrückt, braucht er halt eben seine Sinne. Baha'u'llah hat auch sehr viel über die Sinne geschrieben. Gibt es ja eine sehr interessante Textstelle auch in der Ehrenlese, wo er über die verschiedenen Sinne und so schreibt und inwiefern die ein Zeichen des Göttlichen sind im Menschen, um mehr als nur das, was der Mensch an den Sinnen wahrnimmt und so weiter. Aber auf jeden Fall, wir nehmen durch unsere Vernunft, durch die Fähigkeit hat, Erfahrung zu deuten, das, was wir Empirie nennen, und durch die Sinne nehmen wir Wirklichkeiten wahr und deuten diese. Die Fähigkeit der Deutung ist sehr wichtig. Das Hoheitsrecht des Menschen, Wirklichkeit zu deuten, was das Tier nicht hat, Pflanze nicht hat, Mineral nicht hat, was der Mensch so einzigartig macht. Und das ist unsere Fähigkeit, eben Wirklichkeiten zu fassen. Und die Summe der Wirklichkeiten in einem angebaren Fall, wo es um die Frage der Wahrheit geht, sind in dem jeweiligen Fall dann auch die Wahrheit. Ja? Also die Summe von Wirklichkeiten, die wir zusammennehmen bei einer Wahrheitsfrage, sprechen für die Wahrheit. Und in diesem Sinne zum Beispiel, beispielsweise sind Verschwörungstheorien auch so albern, weil sie eine Vorstellung von Wahrheit voraussetzen, die es mit anderen Variablen, die dann zum Beispiel Wirklichkeit wären, gilt zu untermauern. Aber sobald auch nur eine Variable sozusagen ausgetauscht werden sollte, macht das ganze Gedankenkonstrukt keinen Sinn mehr, weil es vorausgesetzt wurde a priori. Ja? Und daher, Wahrheit ist eine Sache, durch die wir auch durch Wirklichkeiten schließen können. Und Baha'u'llahs Anspruch ist als Offenbarer, dass er eigentlich dieses Prinzip der Wahrheit ist. Und alles, was ich heute ausgeführt habe, sind sozusagen Wirklichkeiten, diese Realities, die unserem Verstand eine Summe an Variablen geben, durch die wir zu Schlussfolgerungen kommen können, ja, Baha'u'llah ist die Wahrheit. Und wenn wir das verstanden haben, Elias, endet eigentlich im tieferen Sinn unsere selbstständige Suche nach, weil die endet natürlich nicht, das sage ich so vorweggenommen, damit jetzt Emma das kein Herz, also Schlaganfall bekommt, so Gott bewahre. Also selbstständige Suche nach Wahrheit hört nicht auf, aber sie hört dann in dem Sinne auf, als dass du sozusagen erkannt hast, was die Source of Truth ist, was die Definition von Wahrheit ist, nämlich der Offenbarer. Und jetzt hört die selbstständige Suche nach Wahrheit nicht auf, weil du verstehst, dass die Wahrheit, also das Baha'u'llah, objektiv ist und viel zu groß, als dass du es aus der phänomenologischen Welt fassen könntest. Also deine Vorstellung von dem, was Baha'u'llah ist, musst du dann fortwährend hinterfragen. Aber dass Baha'u'llah die Wahrheit ist, das ist fest. Aber die Vorstellung von dem, was er ist, was er will, was er gemeint hat, das ist eine Sache, die muss stetig in uns wachsen. Und dazu müssen wir den Mut haben, unsere Vorstellung zu hinterfragen. Und der Appell von Baha'u'llah im Kitab Iran, also Kiyomaz, schreibt dir das irgendwo auf. Die Zusammenfassung von ganzer Kitab Iran mit einem Satz ist, niemals aufzuhören, seine eigene Vorstellung von Wahrheit zu hinterfragen. Das ist eigentlich die ganze Essenz von der Frage von Elias, als auch Kitab Irans Aussage. Warum von Elias? Weil er fragt jetzt, was ist Wahrheit und wieso komme ich jetzt auf diesen Fall? Weil eigentlich das uns auch die tiefen Nuancen von dem Begriff der Wahrheit kontra Wirklichkeit, was der Mensch verstehen kann, was er verstehen soll und was er nur begrenzt verstehen kann, weil es uns diese Ebenen aufmacht. Nochmal, Baha'u'llah als die Wahrheit ist sozusagen das, was wir erkennen können durch die Summe von Wirklichkeiten, auf die wir schließen. Und das heißt zum Beispiel, dass wir seinen Anspruch nachvollziehen, dass wir sehen, was für eine Wirkung seine Lehre auf die Welt hat und so. Das sind alles Realities, die können wir nachvollziehen. Wie wir schauen in die Baha'i-Gemeinde, sehen diese Einheit, wir sehen, dass die Lehren von ihm, wir vergleichen das mit den Nöten der Zeit, wir schließen darauf, dass das eine Wirklichkeit ist, dass sie konstruktive Wirkung auf die Welt hat und viele andere Aspekte, die in der Summe, lass uns darauf schließen, dass er die Wahrheit ist. Und wenn er die Wahrheit ist, dann drückt er sich uns durch verschiedene Wirklichkeiten aus, die er uns offenbart. Prinzipien, Lehrsätze und so weiter. Diese Doctrines of the Faith, von denen Shori Effendi spricht und so weiter. Und das alles ist sozusagen das, was du verstehen kannst, um Baha'u'llah zu verstehen. Ist das so die Übersetzung? Und was er wirklich ist, können du und ich nicht verstehen? Und das, dass wir nicht verstehen können, haben wir allerdings verstanden. Wie, Elias, das haben wir logisch verstanden, indem wir nachvollzogen haben, dass er also die Summe von Wirklichkeit, durch die du und ich Untersuchung anstellen, die überschreitet er. Und das haben wir verstanden, indem wir uns mit dem Thema der Wirklichkeit auseinandergesetzt haben, so wie dein Verstand und mein Verstand dazu Zugang hat. Das führt uns also zu einem Eingeständnis, dass wir nicht mehr ab einem Level verstehen können. Und das macht ihn zum Offenbarer. Das macht ihn zur objektiven Wahrheit. Und warum sagt dann Baha'u'llah im selben Tablet, Madinatul Tawhid, sagt er, das Höchste, das ist ja nicht nur Talof mit uns, das ist nicht nur Floskel, Freunde, dass er dann sagt, das Höchste, was ein gelehrter Mensch verstehen kann, ist, dass er darüber hinaus nichts mehr verstehen kann. Also, dass er darüber hinaus nicht verstehen kann, was die Stufe des Offenbarers ist. Ja? Und das ist eigentlich sozusagen das, weshalb er auch sagt, dass die Grenze dessen, was der Mensch verstehen kann, seine eigene Wirklichkeit ist. Und die verstehen du und ich auch nicht ohne weiteres. Also sogar, was die Seele ist, verstehen wir nicht, weil wir die Seele nicht verstehen, Freunde, als so Substanz, sondern es geht eigentlich darum, dass immer, wenn du und ich, Elias, über die Wahrheit der Seele nachdenken wollen, müssen wir eine Instanz, eine Stimme in unserem Bewusstsein voraussetzen, oder beziehungsweise eine Ebene, hinter die wir schauen wollen, um zu erkennen, was das ist, was dein Verstand und mein Verstand als Seele definieren. Immer wenn wir das versuchen, müssen wir voraussetzen, dass es noch eine Ebene gibt, die dir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, auf dieser jeweiligen Ebene das Thema der Seele zu hinterfragen. Und weil das endlos ist, wirst du niemals den Punkt erreichen, wo du deine Seele voll berührt haben kannst mit deiner Vernunft. Und das ist dieses Prinzip, dass die Vernunft wirklich, wir hatten es einmal bei der Andacht, dass du hier bei mir im Wohnzimmer saß, neben der Heizung, da war das Thema auch, deshalb Verstand kann nur in Raum und Zeit Wirklichkeit fassen. Weil dieses Prinzip, dass das eigene Bewusstsein hintergehbar wäre, geht nicht, weil es immer ein Bewusstsein a priori voraussetzt. Und wenn wir das nicht mal verstehen können, können du und ich natürlich nicht verstehen, wer derjenige sein soll, der das Prinzip Bewusstsein überhaupt erschaffen hat. Wie? Das ist das Prinzip, dass er objektiv ist und du und ich subjektiv. Weil wir sozusagen immer nur mit der Dialektik von der Auseinandersetzung einer Sache, die wir voraussetzen müssen, uns an ihr heraufhangeln können, um ein Verständnis an Wirklichkeit in unserem Kopf zu zementieren. Und das macht das ganze Prinzip subjektiv. Ist nachvollziehbar, Elias, oder Laptop bricht gleich zusammen?
Ja, doch, beides. Also war wirklich sehr spannend, die Ausführung. Ich habe mir auch viele Notizen gemacht, aber muss man dann noch in Zukunft mehr darüber meditieren und nachdenken. Aber vielen Dank, also es war wirklich sehr spannend.
Ja, dann sehr gut. Danke, schätze Freunde. Wie gesagt, das Thema Anspruch der Manifestation bleibt eigentlich jetzt natürlich an dieser Stelle nicht ausgelotet. Ich habe ja wirklich gesagt, und das war auch kein Tauschauf mit euch, wir haben jetzt ungefähr 50 Minuten drüber gesprochen und es war wirklich ein paar Gedanken, die man hier und da einbringen kann, je nachdem, wie die Umstände sind, wer der Adressat ist, wie wir in der Lage sind, darüber zu sprechen. Aber es geht natürlich noch, also es reicht natürlich noch weit mehr. Ich glaube, dass es fürs Erste vielleicht hilfreich sein könnte, das auch vielleicht mal für sich zu üben. Ich glaube wirklich, dass Argumentation, also Apologetik oder auch genauso wie Mystik, wie Philosophie, wie halt auch so dieses Geistigkeit für sich nachzuempfinden, das ist so wie eine Sprache zu lernen. Das ist eine Sache, die muss man lernen, Freunde. Das ist nicht eine Sache, manche können das, manche sind halt einfach dazu bestimmt, davon ausgeschlossen zu sein. So wie man halt eine Sprache lernt, muss man diese Sprache lernen. Für manche fällt eine bestimmte Fremdsprache leichter zu lernen, die andere schwieriger. Für manche ist die Mystik oder die Geistigkeit einfacher, dieses Rationale und die Apologetik schwieriger, für den anderen ist es umgekehrt. Aber wenn wir wirklich glauben, dass es notwendig ist, auch solche Gespräche zu führen, dann muss man diese Prinzipien auch üben. Genauso wie beantwortete Fragen. Da hat ja zum Beispiel Shori Effendi ganz klar gesagt, dass man noch die Argumente, er hat ja nicht gesagt, man soll die Kapitel auswendig lernen. Aber die Argumentationslogik von Abdu'l-Bahá soll man auswendig lernen bei bestimmten Fragen, sagt er ganz klar. Ja? Und daher, ich glaube, es könnte eventuell nützlich sein, wenn man das Thema von heute nochmal für sich auf seine eigene Art und Weise, so wie man sich damit auch wohlfühlt, das vielleicht nochmal für sich rekapituliert. Und dann, wenn wir das getan haben, können wir natürlich in Zukunft nochmal darüber sprechen. Ich meine, vielleicht fürs Erste ist das okay, weil ich wollte auch eigentlich, ich bremse mich hier selbst, weil ich gehofft habe, dass wir wenigstens vielleicht noch einen Absatz von Kitab al-Aqdas lesen, damit wir letzten Endes auch ein bisschen bei Kitab al-Aqdas auch ein bisschen vorangekommen sind, wenn das in Ordnung für die Freunde ist. Ansonsten, wenn ihr wollt, können wir jetzt auch bis 23.45 Uhr auch weitermachen mit Argumenten für die Manifestation, weil das ist ein weites Thema, Freunde, einfach, ja. Und Gott sei Dank sind wir so als Bahai so damit gesegnet. Jetzt frag doch mal bitte einen Christen, welche Argumente er hat, ohne es werten zu wollen. Frag doch mal bitte einen Juden, welche Argumente er hat. Frag doch mal bitte einen Buddhisten, welche Argumente hat er, dass der Buddhismus die objektive Wahrheit ist. Das sind Fakten, Freunde. Das hat die Menschheit nicht. Und deswegen überzeugt auch Glaube jemanden nicht mehr, der in einem rationalisierten Milieu groß wird. Ja? Und das sind halt so Dinge, die muss man dann als Bahai dann haben, damit wir zeigen, dass wir als Bahai keine Antworten auf Fragen von morgen geben, keine Antworten von gestern auf Fragen von morgen geben, sondern dass wir auf die Fragen von morgen sogar Antworten von nächste Woche haben. Und das müssen wir halt dementsprechend auch unter Beweis stellen als Bahai, indem wir uns mit diesen Prinzipien auf diese Art und Weise vertraut machen.
Ja, wie seht ihr das? Noch ein Stückchen im Kitab al-Aqdas, den Abschnitt 43. Ja, 43 ist ein kleines Stück. Mal gucken, was drin steckt. Ja, oder gibt es Widerspruch? Anscheinend nicht, Shanan.
Ja, sehr gut. Dann von mir aus können wir gerne lesen. Ich meine, wenn es uns Fragen zu dem gäbe, was wir jetzt heute gemacht haben, dann müssen die Freunde fragen, wenn sie Gedanken haben. Wenn irgendwas einfach auch falsch gesagt wurde, dann müssen die Freunde korrigieren. Aber ich meine, im Endeffekt ist ja die Gruppe eigentlich ja, ist ja die Gruppe der Freunde, also die 18 plus 1 Teilnehmer, die wir sind, die müssen ja natürlich ihre Bedürfnisse artikulieren. Wenn es okay ist, dass wir weitermachen, dann machen wir sehr gerne weiter.
Sieht so aus. Also wer liest den Abschnitt? Ne? Wolltest du gerade noch was sagen? Nee, anscheinend nicht. Okay, wer liest den Abschnitt 43?
Ich kann lesen.
Gut, Elias. Bitte.
Klagt nicht in Zeiten der Heimsuchung, noch erfreut euch ihrer. Suchet den Mittelsweg. Gedenket meiner in eurer Betrübnis und bedenket, was euch in Zukunft widerfahren kann. Also unterrichtet euch, er, der Allwissende, der alles kennt.
Dazu gibt es keine Erläuterung. Also müssen wir uns mit dem begnügen, was wir hier hören.
Und auch hier, Freunde, jeder sollte sich herzlich willkommen fühlen, auch seine Gedanken dann zu teilen. Schade, dass wir jetzt nur noch so 20 Minuten haben, aber machen wir im Notfall dann nächstes Mal weiter.
Ja, ich finde es sehr interessant, dass Bahá'u'lláh schreibt, dass man sich auch nicht erfreuen soll, also in Zeiten der Heimsuchung.
Hast du eine Ahnung, Shanam, worauf sich das bezieht? Also mir fallen da dann die schiitischen oder christlichen Geißler ein, die also sich selbst Leid zufügen. Jede Menge. Steckt sowas mit da drin oder worauf bezieht sich dieses, dass man sich des Leides nicht, der Heimsuchung nicht erfreuen soll?
Ja, tatsächlich, also der historische Kontext von dem Absatz ist offensichtlich auch, dass wir generell also einen anderen Ansatz dazu haben, wie in den früheren Religionen, wo auch in der christlichen Geschichte gab es ja das mit der Selbstgeißelung und der Askese und so weiter, dass es das als Selbstkasteiung und so, dass es das in dem Fall bei in diesem Zusammenhang nicht gibt und abgeschafft ist. Das kommt später von Bahá'u'lláh sogar noch einmal sogar sehr deutlich artikuliert. An dieser Stelle ist, Freunde, spannend, vielleicht sich erstmal ins Bewusstsein zu rufen. Sehr allgemein habe ich gerade überlegt, ob es vielleicht okay wäre, wenn wir über diesen Ansatz versuchen, den wir den Abschnitt nachzusinnen. Und zwar nochmal, das hatten wir auch schon einmal bei der einer der ersteren Sitzungen gehabt, aber nochmal ganz kurz das Revue passieren zu lassen, was überhaupt die Absicht der Erschaffung des Menschen ist, seitens des absoluten, vollkommenen, unbedingten, allumfassenden Schöpfers. Ja? Also Gott, nochmal in der Gleichung Bahá'u'lláhs, hat Gott, also das, was wir als Perfektion beschreiben, hat den Menschen erschaffen, also die Unvollkommenheit, nichts zu Gott sind wir halt wegen den Bedingungen, die uns auferlegt sind von Raum und Zeit und anderen Sachen halt eben unvollkommen. Vollkommenheit hat Unvollkommenheit erschaffen aus Liebe, weil es keinen anderen Grund gäbe, warum Perfektion überhaupt Unvollkommenheit existieren lässt. Die Bande von Vollkommenheit zu Unvollkommenheit kann allein die Bande der Bedingungslosigkeit sein. Bedingungslosigkeit sagen wir in der Philosophie dazu, in der Mystik nennen wir es Liebe. Deswegen so in den ersten verborgenen Worten auch immer wieder dieser Aspekt der Liebe, in der Schöpfungsabsicht. Das heißt, Vollkommenheit braucht Unvollkommenheit nicht, lässt aber trotzdem Unvollkommenheit erschaffen. Wenn er einen Grund gehabt hätte, einen anderen Grund gehabt hätte, Unvollkommenheit zu erschaffen, dann wäre ja die Vollkommenheit selbst nicht vollkommen, weil sie hatte irgendeine Hidden Agenda, irgendein Zweck musste erfüllt werden und deswegen musste der Mensch erschaffen werden, damit die Vollkommenheit zu diesem Zweck Erfüllung findet und dann wäre sie halt nicht vollkommen. Das heißt, Vollkommenheit und Unvollkommenheit erschaffen aus Bedingungslosigkeit. Wir nennen es Liebe. Diese Liebe oder Bedingungslosigkeit ist die Ursache für den freien Willen. Denn eine Liebe, für die sich das Unvollkommene nicht selbst entscheiden kann, wäre keine Liebe und ergo wäre auch das Vollkommene nicht vollkommen, weil es zwingt ja dann Tahir und Shahnam dazu, sich ihm zuzuwenden. Dann ist er also nicht mehr vollkommen, weil er wieder eine Hidden Agenda, eine höhere Zweckmäßigkeit für sich selbst damit verfolgt. Das Vollkommene ist vollkommen, weil es bedingungslos ist, weil es nichts braucht, diese objektive Podest. Und es erschafft alles andere in Raum und Zeit, was alles andere dann so unvollkommen in Anführungsstrichen sein lässt, aus Liebe. Und diese Liebe ist die Ursache für den freien Willen. Und der freie Wille ist der Grund dafür, dass es überhaupt eine Welt von Raum und Zeit gibt. Weil wenn es keinen Raum und Zeit gibt, kann der freie Wille sich schon nie ausdrücken. Weil wenn wir alle sofort in der Welt der Vollkommenheit erschaffen worden wären, ohne Körper, als Seele, Elkon Schachnam direkt als Seele, ohne dann und ohne diese 70 Jahre Lebenszeit, 80 Jahre Mühsal und so, was wäre dann? Dann würde ja in der Welt der Absolutheit der freie Wille nie zum Ausdruck kommen können. Nochmal die Gleichung. Dann hätte also Vollkommenheit, der uns aus Liebe erschaffen hat und aus der Liebe heraus den freien Willen gab, dann hätte dieses ganze Prinzip keinen Sinn gemacht. Das heißt, die Schöpfung, die aus Liebe entstanden ist, setzt den freien Willen dann voraus und der freie Wille bedingt, dass es die Welt von Pluralität gibt, von Raum und Zeit, in der es Vielheit gibt, damit wir eine Entscheidung treffen können. Zum Beispiel halt dann eben links oder rechts oder im Licht, dunkel und so weiter. Warum das alles allerdings? Warum? Das alles, damit der Mensch durch seinen freien Willen sich für oder gegen die Liebe Gottes, für oder gegen die Vollkommenheit entscheiden kann. Das ist mit einem Satz vorhin auch die Antwort auf die Theodizee-Frage und mit einem Satz die Antwort auf den Sinn des Lebens. Das heißt, das alles hier nur ist, damit wir durch unseren freien Willen einen Tag, also tagtäglich eine Entscheidung treffen können, in jedem Augenblick, für die Vollkommenheit oder gegen die Vollkommenheit. Und damit wir uns für die Vollkommenheit entscheiden können, erscheinen Gottes Offenbarer. Sonst warum muss Gott überhaupt eine Offenbarer schenken, der 40 Jahre Leid auf sich nimmt? Das tut doch Bahá'u'lláh ja nur, damit er mir und Kiyomas zeigt, in dieser Welt der Vergänglichkeit, in dieser Welt von Raum und Zeit, gibt es Wechsel und Wandel. Gibt es ein Gestern, gibt es ein Morgen, und weil es das gibt, Kiyomas, gibt es auch immer Veränderung, und weil es Veränderung gibt, gibt es Vergänglichkeit. Und Vergänglichkeit ist das wahre Leid. Leid an sich ist keine Substanz. Leid drücken wir, also übertragen wir auf bestimmte Fälle im Leben. Aber Leid an sich ist eigentlich nichts anderes im tiefsten Kern, wenn wir es aufmachen wollen, unter einem philosophisch-chirurgischen Eingriff, dann ist eigentlich Leid Vergänglichkeit. Das Prinzip, dass sozusagen jemand war mir nah, ist mir fern. Ein erstrebenswerter Zustand hat sich geändert. Ich hatte wenig Geld, krieg viel Geld, kann eine Prüfung sein, kann Leid sein, weil sich irgendwas verändert hat. Genauso viel Geld, wenig, wurde wenig, kann ein Leid sein. Ich war jung, wurde alt, war gesund, wurde krank und so weiter. Menschen, die mir lieb sind, sind gestorben. All diese Dinge, für die auch jedes Blatt, das vom Baum fällt im Herbst, Zeugnis ablegt. Jedes Gras, jeder Grashalm, der verdorrt, legt dafür Zeugnis ab. Jeder Stern, der irgendwann eine Supernova erlebt, legt dafür Zeugnis ab. Dass alles in diesem Leben einem Wechsel und Wandel unterworfen ist. Und das ist die Substanz von Schmerz. Die Nichtannahme von Veränderung. Also Veränderung nicht im Sinne von, ich wollte mich selbst verwirklichen und dann habe ich meinen Job gekündigt, habe eine neue Arbeit genommen. Wir betragen es nur auf diese Aspekte in der Postmoderne. Das Prinzip Veränderung per se. Ja? Und in dem Sinne, geschätzte Freunde, erscheint ein Offenbarer, nimmt 40 Jahre Leid auf sich an, damit wir verstehen, dass eigentlich wir erschaffen worden sind, um in dieser Welt des Leides, in dieser Welt der Vergänglichkeit, wo es Veränderungen zwangsweise wegen Raum und Zeit gibt, wo es Veränderungen gibt, weil es ein Morgen und ein Gestern gibt. Das alles, damit wir eine Entscheidung für oder gegen die Wahrheit fällen. Für oder gegen die Vollkommenheit. Für oder gegen die Liebe Gottes, wie auch immer ihr das jetzt umschreiben wollt. Und in diesem Sinne sagt Bahá'u'lláh also dementsprechend auch, dass man sich in Zeiten der Heimsuchung seiner erinnern soll. Wir sollen uns also an Bahá'u'lláh erinnern, der sozusagen genauso wie wir also als Mensch 40 Jahre Entbehrung und tausend andere Mühsal auf sich genommen hat, dass sein Bruder ihn verraten hat, kann für einen Menschen schon die Prüfung seines Lebens sein. Dann hat er noch nicht nur einen Sohn, sondern mehrere seiner Kinder verloren in früher Kindheit oder Misa Mehdi, als er schon älter war. All diese Aspekte, also das heißt, man muss sich ins Bewusstsein rufen, Bahá'u'lláh und dann auch natürlich das äußerliche Leid, der innere Verrat und dergleichen. Also es ist ja nicht nur ein Aspekt des Leidens, er hat sein Reichtum verloren, er hat seinen Rang und seinen Ruhm verloren, er wurde verschmäht, Menschen haben schlecht über ihn geredet für Jahrzehnte, bis das offensichtlich wurde in Akka, dass das falsch war und so weiter. Also all diese Dinge, Verleumdung, jeder Aspekt, der vielleicht den einen oder anderen dann so auch völlig so für sein Leben zeichnen würde, diese Dinge hat ja Bahá'u'lláh alle erlebt. Von Haft in Ketten, Verbannung, seine Heimat verlassen, Besitztümer verloren, auch die Geschichte mit seinem Vater schon, wie er unter welchen Umständen verstorben ist und dergleichen. Also das ganze Leben Bahá'u'lláh, das ist eigentlich die Summe von all den Prüfungen, von denen wir einige als Menschen erleben. Warum? Damit kein Mensch sich in diesem Zeitalter unverstanden fühlt. Damit keiner sagt, ja, nicht, also weil das Leid, das ein Mensch trägt, das ein anderer nicht erlebt hat, natürlich, derjenige, der das nicht erfahren hat, kann das nicht verstehen. Wir verstehen uns als Menschen wirklich, also beste Kommunikationsmittel ist wirklich Leid. Also das geteilte Leid ist sowieso die beste ist sowieso der beste Ausdruck zur Kommunikation, zum inneren Verstehen, wofür manchmal, also wir sonst als Menschen, viele Worte, lange Austausch miteinander brauchen und so weiter. Aber im Endeffekt, Bahá'u'lláh hat dieses Leid auf sich genommen, damit kein Wesen sich in diesem Zeitalter unverstanden fühlen muss. Weil in ihm siehst du sozusagen ein Wesen, das all diese Leiden mit dir auch teilt und dir damit zeigt, dass obwohl das alles passiert ist, nimmt das nichts von deiner Legacy. Nichts von deinem Vermächtnis, nichts von deiner Bestimmung, das nimmt dir das nicht weg. Das definiert dich nicht, wer du bist. Und du bist auch nicht durch die Unterdrückung und die Ungerechtigkeit, die dir zuteil wird, definiert. Lass dich nicht dadurch definieren, dass du Unterdrückung erfahren hast, dass Menschen ungerecht zu dir waren, sondern das, was du trotzdem bist und was durch diese Leiterfahrung unter Umständen auch sich erst ausdrücken kann, das ist viel mehr als das Leid, was du widerfahren hast. Also das, was dich eigentlich definiert, deine wahre Identität, die steckt erst hinter der Erkenntnis, dass dieses Leid, was mir widerfahren ist, mir eigentlich eine Sache gezeigt hat, dass alles in diesem Leben eigentlich belanglos ist im tieferen Sinn, weil es vergänglich ist. Und das, was eigentlich wirklich Wert hat, das zeigt sich aus dieser Erkenntnis. Und dementsprechend sagt Bahá'u'lláh hier auch, dass man sozusagen nicht klagen soll, dass man sich nicht freuen soll, dass man einen Mittelweg gehen soll. Das ist ja die Reflexion darüber, wofür dieses Leben überhaupt gut ist. Und wie belanglos eigentlich alle Dinge sind, die einmal da sind und nächsten Moment schon wieder weg sein können. Und zu dieser Erkenntnis, die ich jetzt versucht habe, hier brüchig auszuführen, soll eigentlich laut diesem Absatz diese Erkenntnis und Reflexion durch die Hilfe der Zuwendung zu Bahá'u'lláh, der ja letzten Endes ja auch Mensch wurde, damit du einen Zugang dazu hast, das alles nachzuvollziehen materiell, dazu soll es alles befähigen. Und das Interessante ist, dass jetzt auch hier steht, wirklich, man soll sich noch nicht darüber freuen, auch nicht so künstlich freuen einfach. Und man soll einen andererseits auch nicht so klagen. Die Klagegeschichte kennen wir halt häufig aus den Schriften, dass man sozusagen, dass das ein Ausdruck für Undankbarkeit wäre und dass Bahá'u'lláh auch sagt, wehe um den Liebenden, der zwischen dem Bitteren und dem Süßen einen Unterschied macht. Also der Liebende, der sozusagen nicht sagt, solange das Leben gut ist, bin ich sozusagen in dieser Liebesbande mit Gott fest verankert, aber plötzlich, wenn es auf einmal nicht so gut ist, dann auf einmal zählen diese Dinge alle nicht mehr oder so, oder werden so farbloser in mir. Das ist uns allen bewusst und das ist ein langes Thema. Also nochmal, das Nicht-Klagen in Heimsuchungen und so weiter. Was aber hier spannend ist für die letzten Minuten, die wir noch haben, dachte ich, es wäre tatsächlich der andere Aspekt, nämlich, dass man sich nicht darüber freuen soll. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, geschätzte Freunde, weil wir mittlerweile wirklich auch aufpassen müssen, dass, weil in der Bahá'í-Religion ist dieses ehrlich sein, aufrichtig sein, wahrhaftig sein, dieses, was wir heute sehr häufig auch in der Popkultur mit dem Real-Sein gleichsetzen, ist sehr, 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 sehr wichtig in der Bahá'í-Ethik. Und wir müssen da als Bahá'í aufpassen, dass wir da in dieser Sache nicht so Masken aufsetzen voreinander. Mittlerweile ist die Gesellschaft so geworden, dass wir alle Masken tragen, in welchem Sinne? Dass wir sozusagen teilweise denken, dass das eine lobenswerte Sache wäre, wenn mir Leid widerfährt, so tue, als ob ich aber als Mensch gar kein Leid habe oder so. Und das ist so eine, entwickeln sich auch wirklich schlechte Dynamiken innerhalb Gemeindeleben, Verbindungen einzelner Bahá'í-Freunde zueinander, wo diese tiefe Verbundenheit und das Vertrauen zueinander auch gar nicht wachsen kann. Also wenn Leute das Gefühl haben, dass sie eine Maske tragen müssen und über ihre Schwächen, Herausforderungen, Heimsuchungen, Struggles, die wir alle haben, also ich meine, sagen wir mal ehrlich, was soll das überhaupt, dass wir denken, wenn wir so zusammenkommen, dass es uns allen gut geht? Wir sind im Endeffekt alle tatsächlich von der heutigen Welt, die ist so miserabel, dass wir alle gebrochene Seelen sind, mehr oder weniger. Also entweder durch Elternhaus, durch Umfeld, durch Peers in unserer Kindheit, durch Schicksalsschläge, durch Trauma, durch Traurigkeit, die wir erleben, weil wir das Leid anderer erleben, durch unsere Arbeit, also wie auch immer wir Zeuge davon geworden sind. Freunde, das ist eine Wirklichkeit, die uns bewusst sein muss. Das ist im Endeffekt, dass wir alle in einer Welt leben, die voll ist von gebrochenen Seelen. Und die Sache, die Tatsache, dass wir manchmal glauben, dass wir diese Dinge nicht ausdrücken dürfen, weil wir sonst vielleicht nicht mehr so liebenswert sind, oder dass wir zum Beispiel dann glauben, dass ich der Einzige bin, der diese Prüfung hat und alle anderen ja nicht, weil alle anderen singen doch ihre Lieder und so immer mit Gitarre und so beim 19-Tage-Fest. Anscheinend bin ich ja der Einzige, der mit diesem Struggle Probleme hat. Vielleicht bin ich der Einzige, der irgendwie damit, dann bin ich doch vor Gott vielleicht verworfen. Weil wie schafft es denn jeder von denen so, ein perfektes Bahá'í-Leben zu führen? Aber ich selbst, ich bin mit dieser Prüfung völlig überfordert. Bis zu dem Moment, an dem wir eigentlich verstehen, Freunde, so ist das gar nicht. Und dann merken wir eigentlich, wie fake viele Situationen tatsächlich in der Gemeinde sind, wie gut und positiv und erbauend sie auch gemeint sind. Aber die Wahrheit ist, dass wir als Bahá'í und zueinander das absolute Gefühl haben müssen, dass es möglich ist, mit Menschen in der Gemeinde, mit Menschen, die denselben Glauben wie wir teilen, mit diesem heiligsten Glauben versuchen, so ihr Leben danach auszurichten, dass wir mit ihnen auch offen auch über Herausforderungen sprechen können, ohne dass wir danach weniger geliebt werden oder ohne dass man dann denkt, er ist weniger wert in der Bahá'í-Gemeinde oder, ah ja, eigentlich Und fehlt es einfach basically an Geistigkeit, ja? Wenn er ein bisschen geistiger wäre, würde er diese ganzen Dinge nicht tun. Freunde, das ist eine Sache, die wir uns wirklich bewusst machen müssen. Das ist auch diese Geschichte hier, sich nicht unnötig zu freuen in so Leitsituationen, weil das einfach nicht echt ist. Es ist nicht echt, weil sogar Bahá'u'lláh und der Bab ja auch Traurigkeit empfunden haben. Du kannst ja sagen, ja, die wissen alle Dinge. Bevor überhaupt Fiumas und Schachnam erschaffen worden sind, wussten sie alles schon. Ja, natürlich wusste der Bab, dass ein Sheikh Tabarsi seine gläubigen Märtyrer werden müssen. Und trotzdem hat der Bab so eine Traurigkeit empfunden, dass er 9 Tage nicht mehr essen wollte. Und genauso hat Bahá'u'lláh sich am Ende seines Lebens im dunklen Zimmer zurückgezogen, weil er einfach darüber traurig war, dass die Menschen so widerspenstig sind. Warum hat Shurif Wendy sich weinend auf das Bett geworfen, als er nach Hause kam von seinen ganzen Beratungen und so und sagt zu Ruhi Khanum, sie verstehen einfach nicht. Also die Bahá'í-Freunde, sie verstehen einfach nicht, wie groß die Sache ist und sie tun nicht, was ich ihnen sage. Warum diese Traurigkeit? Doch sagen können, der Hüter, er hätte doch einfach die ganze Zeit künstlich glücklich sein sollen, Gott bewahre. Freunde, das zeigt uns doch, dass das nicht die Natur des Menschen ist. Wir sind nicht dazu bestimmt, die ganze Zeit um Massen zu tragen, so zu tun, als ob nichts wäre in unserem Leben. Wir alle sind irgendwie von diesem Leben schon ein oder andere Mal in die Knie gezwungen worden und werden vielleicht noch viele weitere Male gebrochen werden. Und im Endeffekt ist das ja auch so, dass ja auch die Gläubigen in der Gegenwart Bahá'u'lláhs all diese Dinge auch erfahren haben. Und nichtsdestotrotz, sagt ja Abdu'l-Bahá, waren sie ja in der Lage, trotzdem ein erfülltes, ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen, obwohl diese Dinge passiert sind. Aber er sagt ja ganz klar, Zufriedenheit bedeutet ja nicht, dass wir so tun, als ob dieses Leid nicht passiert ist, sondern er sagt, das ist ja diese stumpfe Entsagung einfach, das ist ja fake, sondern das, worum es geht, ist eine Wahrnehmung, dass diese Dinge passiert sind und dass sie in deiner Beziehung zu Gott und in deinem Streben, dass du die beste Version deiner selbst wirst, dich davon nicht wankend machen können. Darum geht das. Aber ich glaube, dem Bahá'í-Glauben, wie Shurif Effendi sehr deutlich sagt, also in diesem Zusammenhang, jetzt geht es ja um Leiden, aber Shurif Effendi sagt das über Bescheidenheit, aber ich denke, da hat das miteinander zu tun. Shurif Effendi sagt, einem wahren Bahá'í, jetzt gut zu einem Freund, einem wahren Bahá'í ist falsche Bescheidenheit genauso fremd wie Arroganz. Weil er sagt ganz klar, so zu tun, als ob wir ganz nur so bescheiden sind, so, aber in Wirklichkeit oder so, haben wir eine bestimmte Fähigkeit oder dergleichen, ist auch dem Grundsatz der Wahrhaftigkeit nicht entsprechend. Also ein wahrer Bahá'í heuchelt keine falsche Bescheidenheit vor, genauso wie er sich in Acht nimmt vor Hochmut und Arroganz, ja, und Selbstsucht. Und genauso ist das hier mit diesem Absatz. Also Bahá'u'lláh hebt, also hier geht es ja um das Prinzip des rechten Maßes. Übrigens hier, frühere Übersetzung, haben wir mal Mäßigung gesagt in der Ethik. Mäßigung ist falsch. Rechte Maß ist das Wort bei Aristoteles dafür. Auf Aristoteles geht ja die Tugend zurück in der nikomachischen Ethik. Mäßigung bedeutet ja basically, wir machen von Dingen, die uns auch gut tun, immer nur so ein bestimmtes Maß und ziehen wir die Handbremse oder so, ja? Weil dann muss es halt nur ein Maß sein. Recht, das ist falsch, weil von etwas, was gut ist für dich, kannst du niemals Abstinenz üben. Rechte Maß bedeutet, du machst es nur so viel, wie es noch gut für dich ist. Wenn es dann irgendwann nicht mehr gut für dich ist, dann musst du natürlich das runterschrauben und das ist dann das rechte Maß. Mäßigung würde bedeuten, mal einfach alles runter. Mäßigung, ja, Mäßigung von Gebet. Aber wenn in dem Moment du das brauchst, dann gibt es da keine Mäßigung, dann ist das das rechte Maß. Also so viel, wie es dir gut tut. Genauso bei allen anderen Dingen. Über den Glauben zu sprechen, zu arbeiten, Fitness zu machen, da gibt es kein Pendel von, das muss so viel Prozent sein, das so viel Prozent. Wir in unserer Wirklichkeit als Mensch sind in verschiedenen Situationen unseres Lebens befindlich. Und immer das, was wir gerade brauchen, das uns zuzuführen, ist das rechte Maß, according to Bahá'u'lláhs Definition in seiner Ethik. Und er nennt das auch, jetzt wird es sehr spannend, Elias, oh, wir sind schon leider über der Zeit, aber letzter Satz mit vielen Kommas. Das nennt Bahá'u'lláh auch, dieses Prinzip von rechtem Maß, nennt er auch die Definition von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist also, dass du dir das antust, was dem, was dein Bedürfnis ist, also was notwendig ist für dein Wachstum in dem Augenblick oder in der Lebenssituation, in der du bist, indem du das dir selbst zuteil werden lässt. Und er nimmt das Beispiel von einer Pflanze, wenn die Pflanze ein bestimmtes Maß an Erde braucht, ein bestimmtes Maß dann an Wasser braucht, wenn immer der Pflanze das versagt, war er ungerecht zur Pflanze, es wurde ungerecht verfahren mit der Pflanze, gibt er zu viel, auch ungerecht verfahren mit der Pflanze, sagt die Pflanze, ich brauche jetzt dieses Maß Wasser. Und immer gibt es der Pflanze. Dann hat er das rechte Maß erfüllt und damit gerecht an der Pflanze gehandelt. Oder beziehungsweise der Pflanze wurde ihre existenzielle Gerechtigkeit, die ihr zusteht, zuteil. Und so ist dieses Prinzip auch, dass Gott gibt allen Menschen ihr Maß. Es gibt so einen Vers im Koran, Bahá'u'lláh dazu offenbart in einem Tablett vom Recht des Menschen und dergleichen. Hurorolat damit zu tun, also tausende weitere Themen. Ich sage euch, Freunde, bis 23:45 Uhr und dann wäre erst die erste Hälfte von dem Thema beendet. Also wirklich weites, weites Thema. Hier geht es also um das rechte Maß. Das halten wir uns als letzten Stichpunkt vielleicht fest für diesen Abschnitt. Wenn wir wollen sollten, dann werden wir nächstes Mal nochmal darüber tiefer sprechen können. Ansonsten können wir auch zu 44 gehen, weil der Absatz an sich hier ist schon sehr spannend. Aber vielleicht haben wir die ein oder andere Idee gewinnen können. Stichpunkt rechte Maß und Stichpunkt auch, dass wir diese versuchen, ohne Maske auch unseren Mitgläubigen zu begegnen, auf dass sie auch den Raum finden und die Freiheit, dass sie auch in der Art und Weise, wie sie sind, mit der Gewissheit, dass sie auch so geliebt werden, wie sie sind, nicht für das, was sie leisten müssen, dass sie uns dann auch auf diese Art und Weise begegnen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, geschätzte Freunde. Hab sehr genossen mit euch und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Ganz herzlichen Dank dir und auch euch allen. Danke. Bis nächste Woche.
Vielen Dank euch allen.
Vielen Dank, geliebte Freunde. Bis dann.
Danke, war sehr schön.
Vielen Dank. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Danke sehr. Schönen Abend euch.
Ja, schönen Abend. Tschüss.